Herzlich willkommen zu Sekfold FM, zu einer neuen Folge von unserem Sicherheitspodcast. Und das ist die Folge 0x0c. Und heute wollen wir über den Chaos Communication Kongress sprechen, der 36C3. Und wie immer mit dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo.
Hallo.
So, wir waren auch auf dem 36C3 vor Ort und hatten dort sogar einen Podcast aufgenommen im Sendezentrum. Da hatten wir uns das Thema vorgenommen, Homöopathie in der IT-Sicherheit. Und ja, 36C3 war eigentlich nett. War wieder ein super Event und ich dachte, wir wollten in dieser Folge mal so ein paar Talks beleuchten, die wir gesehen haben, entweder live oder danach, alle aus dem Bereich IT-Sicherheit.
Ja, so sieht das aus.
Wahrscheinlich.
Ich habe den Eindruck, ja. Wir sind ein bisschen spät.
Ja.
Ne? Ich glaube, da ist vor allem Anfang Januar auch schon viel passiert, ja. So für den Rest der Welt. Wir haben gedacht, wir lassen das erstmal gründlich sacken und melden uns dann Ende Februar damit zurück.
Ja,
hat sich vorher einfach nicht ergeben.
Ja, ne? Wir haben es wirklich probiert. Du warst schuld, ne? Dann war ich schuld,
ja,
dann warst wieder du schuld.
Ja, genau.
Ja, so geht es irgendwie weiter.
Ja, ja. Ne?
Jo,
genau.
Nichtsdestotrotz, wir versuchen das jetzt mal wieder ein bisschen regelmäßiger hinzukriegen. Ja. Oder? Nehmen wir es uns vor, oder sollen wir nicht zu viel versprechen? Oder?
Ja, ich würde sagen, wie immer nehmen wir uns das vor, ja, okay. Und wie immer versprechen wir aber nichts.
Okay. Sehr gut.
Ja. Ja, also so ein bisschen wollen wir das ja so an die Folge über den 35C3 anlehnen, genau. Die wir vor etwas mehr als einem Jahr gemacht haben, schätze ich mal. Wollen wir noch so ein bisschen allgemein über den Kongress quatschen,
gern.
Bevor wir so in die, genau, Talk-Empfehlungen gehen? Wie war es denn diesmal? Das ist wirklich lange her.
Ja, es ist, ja, grundsätzlich mein, es war ja so, dass der, ich glaube, das kann man ja sagen, das ist jetzt auch nichts irgendwie intern, aber dass der 36C3 überhaupt stattgefunden hat, war ja ganz schön knappe Sache, weil letztes Jahr auch das Camp stattgefunden hat.
Stimmt.
Und da sind die organisatorischen Kräfte, also so ein Camp, also wenn das Camp fast fertig abgebaut war, ist es schon wieder zu spät eigentlich, um den Kongress vorzubereiten. Also
das stimmt.
Das ist, und deswegen ist es wirklich, das war wohl auch eine ziemlich knappe Abstimmung, was man so liest, dass der 36C3 überhaupt stattgefunden hat. Und die Devise war es diesmal so Copy-Paste, so das, was wir 35C3 gemacht haben, soll jetzt auch auf dem 36C3, also organisatorisch, war jetzt. Und aber nichtsdestotrotz, ich fand es wieder richtig gut. Ich meine, das ist eigentlich eine Veranstaltung, die eigentlich immer nur besser geworden ist.
Ja, das stimmt. Und 35C3 war auch super. Warum nicht organisatorisch wieder genauso aufziehen?
Ja, genau.
Hat doch eigentlich alles gut gewuppt. Also ich habe auf jeden Fall nicht viel mitbekommen. Was nicht funktioniert hätte, war einfach wieder ein toller Kongress, ja, wie immer.
Ja.
Ja.
Genau.
Ne?
Aber schöne Veranstaltung.
Ein paar schöne Veranstaltungen, ein paar schöne Aufbauten. Ist halt, Community-Event, ne? Da kommen Leute und machen einfach Sachen und bauen Dinge.
Genau.
Und ja, kann man sich vielleicht Bilder ansehen oder Videos, aber es ist noch immer mal noch was ganz anderes, ob man wirklich jetzt 4 Tage da in der Halle rumhängt oder sogar noch mehr, die Leute, die noch auf- und abbauen und sowas. Oder jetzt nur auf einem Bild oder einem Video sieht, ist einfach eine einmalige Atmosphäre.
Ja. Genau, also ich glaube, wir haben das ja in der Folge vom 35C3 auch schon mal ein bisschen beleuchtet. Ich meine, das ist wirklich eine ganz besondere Veranstaltung. Es ist eben keine reine Security-Veranstaltung. Es ist irgendwie wirklich so ein Hacker-Ding, so ein CCC-Ding, wo Kunst und Kultur und Gesellschaft und es ist irgendwie, kommt irgendwie alles mit zusammen. Und das ist einfach, diese Mixtur ist irgendwie das, was den Kongress für mich auch so ein bisschen ausmacht. Das ist so vielseitig. Da sind auf der einen Seite sind irgendwelche Leute, die irgendwelche Sachen löten. Dort sind, was weiß ich, Security-Vorträge, dann da kannst du dir ja über irgendwelche gesellschaftlichen Themen informieren. Also dass diese Mixtur ist einfach das, was es wirklich so besonders macht.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ich glaube, für mich war das die Premiere, dass ich wirklich keinen Talk in einem Hörsaal gesehen habe. Das war letztes Jahr schon, oder vorletztes Jahr, also beim 35C3 war es schon sehr wenig. Hm. Das immer, hat einfach rapide abgenommen, die Anzahl. Und dieses Mal wirklich mal irgendwie auf einem Beamer irgendwie ein Livestream oder so, ja. Aber wirklich im Hörsaal war ich diesmal gar nicht. Auch ganz ja. Krass.
Ja, das ist natürlich jetzt, ich auch nicht.
Ah, okay, ich wollte schon sagen, du kommst jetzt direkt von oben herab und so.
Nee, also.
Aber, gut. Dann.
War, ja, wirklich, du hast recht, ist jetzt auch für mich das erste Mal, sonst war es mindestens mal ein paar Talks, die ich mitgenommen habe.
Genau, so ein paar Sachen hat man sich dann schon rausgepickt und es dann auch geschafft, also man pickt sich ja immer mehrere raus und dann schafft man es zu ein paar tatsächlich wirklich, wenn man dann vor Ort ist, aber keiner ist schon, warum auch nicht?
Ja. Ich finde, aus dieser Perspektive haben wir eigentlich die beste Voraussetzung, überhaupt über Talks zu reden, wenn wir keinen einzigen live geguckt haben.
Ja, gut, komm. Ja. Ich meine, die sind ja alle archiviert oder viele.
Genau.
Und klar, da kann man sich ja auch Video viel nachträglich zu Gemüte führen.
Ich glaube, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Ich finde, die Qualität von den Videoaufnahmen, von der Schnelligkeit ist etwas, was ich bisher bei kaum einer anderen Veranstaltung so gesehen habe. Selbst das bei professionellen Veranstaltungen, wo man irgendwie viel Geld zahlt, das ist halt nicht die Qualität, die der CCC dort präsentiert. Das ist wirklich 15 Minuten, nachdem der Talk gelaufen ist, ist das Video online geschnitten, fertig, super.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Ja. Auch die Plattform, um sich das anzusehen, auf mediaccc.de.
Genau.
Man kann schneller machen, man kann langsamer machen. Teilweise unterschiedliche, also verschiedene Sprachen auswählen, wenn da simultan gedolmetscht wurde. Das ist einfach beeindruckend, was da aufgefahren wird.
Ja, es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt, das hattest du, glaube ich, auch vorhin noch gesagt, dass die Folien, die PDFs nicht ganz so flott oder manchmal gar nicht überhaupt online kommen, ne?
Ja, schieb mir wieder die Kritik in die Schuhe, klar. Aber nee, ja, so, tatsächlich. Ne? Ja, oder auch wenn es jetzt, wir sind ja jetzt schon 2 Monate später. Ich habe auch ein paar Talks Anfang Januar gesehen. Mhm. Da wäre das jetzt enorm hilfreich, nochmal schnell über die Slides zu scrollen, um das nochmal so aufzufrischen.
So ist es, ja.
Das wäre schon schön, wenn das irgendwie, wenn da mehr kommen würde. Vereinzelt findet man das auch. Also bei den Talks, die ich jetzt gesehen habe, war das aber echt bei 10% oder so vielleicht gefühlt. Wäre schon schön, wenn die Quote sich erhöht, dass man auch einfach mal nur die Slides oder bei ein paar Sachen erstmal die Slides oder man ist nur an einem speziellen Ausschnitt oder so interessiert und findet den dann leichter. Mhm. Ja, aus Effizienzgründen fände ich das richtig gut.
Das Problem ist, das hatten sie auch schon mal. Ich glaube, das Dumme ist halt, du musst den Leuten halt dann immer hinterherrennen.
Ja, so, klar.
Bitte, weil natürlich die Slides sind natürlich 5 Minuten vor dem Talk dann irgendwie fertig und dann muss man halt hinterherrennen, so bitte kannst du mir das PDF noch schicken und dann geht's halt in dem Kongress-Stress irgendwie wahrscheinlich unter.
Ja, habe ich auch gesehen. Manche veröffentlichen die Slides von ihrem Kongress-Talk, allerdings dann auf ihrer eigenen Homepage oder so und die sind gar nicht verlinkt oder gar nicht in dem Videosystem hinterlegt. Also manchmal lohnt es sich zu googeln, manchmal aber auch da nicht. Also ist ja auch nur eine nette Anregung. Kann ja jeder auch entscheiden, was er mit den Slides macht, aber ich glaube, viele hätten gar kein Problem damit. Die vergessen nur einfach dann später noch die Slides da irgendwie einzupflegen oder hochzuladen. Ich weiß auch gar nicht, wie dieses System funktioniert oder ob man die jemandem schickt oder so. Aber ja.
Ja, bei mir ist lange her. Aber damals konnte man das hochladen.
Ja, gut, da werden die ja keinen Schritt zurückgegangen sein. Mhm. Ja. Ja, dann bitte mehr Slides hochladen. Ja.
Aber ansonsten ist es wirklich Top-Qualität.
Ja. Ja.
Super schnell. Ja, also es ist ja für uns mittlerweile auch so eine Art Familientreffen. Ja, also man trifft da so viele Leute, die mittlerweile schon halt auf der ganzen Welt irgendwie verstreut sind. Beziehungsweise mittlerweile durch das Kongresszentrum in Leipzig ist es doch so, dass die Anzahl, die man dann doch wieder trifft, gar nicht so hoch ist, obwohl sie irgendwie da sind. Ne? Aber es verläuft sich einfach in der Riesengröße von dem Kongresszentrum.
Das stimmt. Ja, das ist, ja, einige große Hallen. Ja, so ein Roller macht schon viel.
Ja.
Ist man mal schnell irgendwo anders und schnell wieder da. Das sind schon gute Strecken. Aber ja, tatsächlich auch viele Leute, die man ja im Prinzip nur auf dem Kongress trifft.
Mhm.
Also die man dann einmal im Jahr sieht und eben nur da. Dafür kann man auch mal einen Talk ausfallen lassen und sich den auf Video angucken.
Genau.
Ne?
So ist es.
Ja, sollen wir mal loslegen?
Ja. Mal mit dem.
Also, ja, wir sind, ich würde sagen, wir starten mit dem populärsten.
Ja.
Naja, einem der populärsten.
Das stimmt.
Ganz klar, wir sind ein Security-Podcast, also wir sprechen über Bahnmining.
Ja.
nee, also haben wir nicht auf der Liste. Also ich habe den gesehen.
Ich auch.
Hast du den auch gesehen?
Ja, ich habe ihn auch gesehen, ja.
Also ja, ist auf jeden Fall ein schöner Talk und auch wieder mal sehr unterhaltsam, wie man es kennt von ihm.
Ja,
David Kriesel.
Ich muss sagen, ich kannte ihn vorher nicht. Du hattest, glaube ich, mal gesagt, oh, guck dir den unbedingt an. Und ich habe mir diesmal den Bahnmining Talk angeguckt und fand ihn wirklich sehr gut.
Ja. Ja. Der hat nette, ruhige, reflektierte Art, finde ich.
Ja.
Und die Talks von ihm, die gehen einfach so gut runter irgendwie.
Ja,
kann man einfach anmachen und nett gucken. Ja.
Er holt einen unglaublich gut ab. Und
auf jeden Fall.
Und was ich auch ganz cool finde, das heißt jetzt Bahnmining und man könnte jetzt meinen, er drischt da auf die Bahn ein, sagt da aber immer wieder, dass er das eigentlich nicht tut.
Genau.
Also ich finde das auch, es ist jetzt nicht einfach nur ein reines Bashing, sondern versucht das so ein bisschen objektiv zu betrachten. So ein paar Statistiken passen einfach nicht so ganz, ein paar passen.
Genau.
Finde ich eigentlich richtig reflektiert, auch wirklich macht einfach gut.
Ja, definitiv. Also ich meine, er hat einfach Daten erhoben und die wertet er jetzt einfach aus und versucht da irgendwie seinen eventuellen Bias oder irgendwie eine Stimmung gegen die Bahn da rauszulassen. Und auch in seinen Erklärungen hat er auch sehr viel für die Bahn argumentiert oder Gründe aufgezeigt, warum Dinge eventuell so sein könnten und warum das jetzt nicht sich mit einem einfachen, ja, die Bahn ist einfach doof und nervt, abtun lässt.
Mhm.
Ja, schöner Talk, schön gemacht. Ja, auch die anderen von ihm. Er hat ja auch im Vorjahr oder im 35C3 hat er dann, genau, Spiegelmining hat er das Ähnliches mit dem Spiegel gemacht, mit den Metadaten.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo.
Spiegel Online-Artikel, ja. Wahrscheinlich letztes Jahr oder, haben wir zwischendurch,
glaube ich, eingestreut. Das war auch mal bei irgendwas mit Privacy, wo es auch
genau. Ja.
Wir haben mittlerweile hunderte an Podcasts, die wir rausgehauen haben. Das ist.
Ja, ist jetzt auch schwer, da nachträglich noch.
Schon schwierig, ne? War es bei Tor? Ich glaube, es war bei Tor.
Könnte bei Tor gewesen sein, mit was Metadaten verraten, ne? Glaube ich.
Ja. Aber ich sehe ihn jetzt dort nicht.
Gut, vielleicht war es auch woanders.
Egal. Auf jeden
Fall guter Talk.
Ja.
Und er hatte auch die Nummer mit den Xerox Multifunktions-Scanner-Druckergeräten, die irgendwie die Ziffern falsch kopiert haben. Ne? Das war auch eine ziemlich
Habe ich noch nicht witzige, gesehen.
Also schon witzig. Allein der Fakt ist schon krass. Du kopierst dann irgendwie ein Dokument, eine Tabelle oder so. Und der hat dann aus manchen Ziffern einfach andere gemacht.
Okay.
Beim Kopieren, aber unterhaltsamer Fakt, aber auch ein schöner Talk.
Okay, hat aber jetzt nichts mit diesen Yellow Dots zu tun, damit du verhinderst, dass irgendwelche
Nee,
Geldscheine kopiert werden, nein.
Nee.
Okay.
Ja, zur Wiedererkennung, ne? Da könnte man eigentlich auch mal detailliert drüber sprechen. Da gibt es wahrscheinlich noch viel, was einen überraschen würde. So allgemein dieses, auf welchem Drucker was gedruckt wurde und hier werden irgendwie Zeichen reingemacht ab einer gewissen Qualität.
Eigentlich schon wieder, ja, ist super, super Idee. Gab es auch vor ein paar Jahren ein super dickes Paper, wo sie auch mal die PS, also PostScript, sich mal angeguckt haben. Ist ja eine Turing-fähige Sprache, die auf allen irgendwie Druckern läuft. Lass
Stimmt, ja.
mal machen. Das klingt nach einer super Idee. Printer.
Ja, okay.
Haben wir, soll ich das mal ins Pad kloppen?
Ja, notier das mal direkt, sonst ist es wieder weg.
Ja.
Ja, derweil kann ich ja schon mal anteasern, mit welchem Talk wir wirklich starten, neben Bahn Mining, nämlich wirklich Security-relevant von Linus Neumann, Hirnehacken haben wir auf der Liste.
Kennt man den irgendwo? Nee, ne?
Linus Neumann. Hat man vielleicht schon mal gehört. Der macht auch irgendwas mit Sicherheit, ne? Politik. Ja, wer weiß. Hab ich nichts im Logbuch stehen. Ha, 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 ho. Ja.
Fängt gut an im neuen Jahr.
Ja, kann sich ja nur noch steigern. Ja. Ja, Hirnhacken.
Ja, war super, ne?
Guter Talk. Schaut
Schau
ihn
den
euch
an.
an. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Nein, Quatsch. Ist ein schöner Talk. Ein wenig, also er ist nicht stark technisch ausgelegt oder orientiert, aber dennoch sehr relevant, meiner Meinung nach.
Absolut.
Ja, im Prinzip, um den Talk einzuleiten, erklärt er schon ziemlich schön, dass wir so krasse Forschung machen in der Akademie in Richtung IT-Security und Zero Day hier und hasse nicht gesehen und wenn man hier nicht und wenn man so und wir können hier irgendwie Keys über Funkwellen raus und irgendwie mit der Antenne dies abfangen und dann jenes machen und in der Praxis ist aber so das größte Problem, die Leute kriegen irgendwie eine E-Mail und da ist ein Word-Dokument drin und die öffnen das und dann klicken die auf Enable Makros und dann läuft die Ransomware los. Das ist halt, womit man in der Praxis unglaublich viel zu kämpfen hat. Da wird man nicht alle Nase lang von irgendwas total Abgefahrenem angegriffen, für das man sonstige Verteidigungsmechanismen gebraucht hätte. Das ist halt in der Regel einfach so Standardkram und der User drückt halt auf, ja, hier, führ mal ruhig aus, diese Makros, und dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
Also
Ja, da hat er sich mit beschäftigt.
ich kann da ja, ich krieg, ich habe da auch so eine Funktionalität da, wo ich arbeite und ich bekomme da auch regelmäßig E-Mails so, guck mal. Ist das jetzt eine E-Mail? Kann ich das aufmachen? So, nein, bitte, bitte nicht. Da
Bitte
ist ein
nicht.
Punkt Zip, Punkt Exit, sind dann bitte, bitte nicht aufmachen. Ja. Also das ist wirklich ein großes Problem und das sind selbst Leute, die irgendwo auch in der Informatik arbeiten, dass es für manche wirklich nicht ersichtlich ist, ob das jetzt irgendwie ein komische Phishing-E-Mail ist oder nicht. Und jetzt sind viele davon sind richtig schlecht gemacht, mit vielen Rechtschreibfehlern, die sich noch unter Umständen leicht erkennen lassen. Aber wenn die erstmal anfangen, das Ganze relativ zielgerichtet mit so Spear-Phishing und dann richtig gut, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Und das ist heutzutage, glaube ich, wirklich das größte Problem. Also, ja.
Auf jeden Fall sieht man auch heute schon, dass die besser werden. Definitiv. Das ist nichts, wo man sich jetzt noch drauf ausruhen sollte. So, ich erkenne ja, wenn das irgendwie schlecht übersetzt ist oder irgendwie, ja, Rechtschreibfehler enthält. Ja. Ja.
Ja, und er macht auch ein paar eigene Erkenntnisse, also er bringt ein paar eigene Erkenntnisse da auch noch mit rein. Er hat das selber mal getestet. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt reingehen sollen. Ich muss auch ein bisschen überlegen, ist jetzt bei mir ist der Talk schon ein bisschen her, aber er überprüft einige Hypothesen, inwieweit man eine Gruppe von Leuten dazu überreden kann, nicht auf Dinge zu klicken, die per E-Mail kommen. So.
Genau. So in Richtung Awareness-Schulung
genau,
geht das. Was kann man da tun?
Ja.
Und da haben sie eben verschiedene Experimente durchgeführt, verschiedene Gruppen gebildet, an denen sie unterschiedliche Awareness-Methoden ausprobiert haben. Ne?
Genau.
Was haben die gemacht? Irgendwie Poster im Flur aufgehangen, war mal eine Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei ihm im Talk war.
Schulung.
So eine Art, genau, Schulung, so ein Online-Kurs, ne? So irgendwie interaktiv mit Durchklicken und am Ende noch so ein paar Fragen beantworten. Video, so ein Aufklärungsvideo, was die Gruppe sich dann angucken musste. Und dann haben sie eben so eine Social Engineering-Kampagne gestartet. Also im Prinzip dann den Leuten Mails geschickt und geguckt, wie viele Leute irgendwo draufklicken. Und das war jetzt im Prinzip so ein Link. Die Mail war so gestaltet, als kämen die vom Unternehmen selbst irgendwie. Wenn man auf den Link klickt, sollte man sich dann da einloggen mit seinen irgendwie Intranet-Credentials oder wahrscheinlich so Single-Sign-On-mäßig ist es ja häufig, dass man halt die Credentials, die man hat, nimmt, um sich da einzuloggen.
Mhm.
Und wenn das passiert ist, an der Stelle kam dann irgendwie so ein du hast was falsch gemacht.
Mhm.
Also das war jetzt nicht in dem Fall irgendwie, dass das dem Vorgesetzten gemeldet wurde oder man die Leute vorführen wollte, sondern einfach, man wollte einen Effekt erzielen. Und ich glaube, er hatte dann gesagt, dann kam direkt so ein fetter, roter Hintergrund oder sogar noch blinkend oder irgendwie sowas. Und dann startete im Prinzip der zweite Teil des Experiments. Da haben sie nämlich nochmal die Leute auf unterschiedliche Art und Weise aufgeklärt. Einmal per Text, einfach dann geschrieben, so, dies war eine Phishing-Mail, du hättest hier nicht deine Daten eingeben dürfen, das hättest du hier und daran erkennen können. Die haben denen eben Video gezeigt, was im Prinzip denselben Inhalt nur als Video dargestellt hat. Und ich glaube, die dritte Variante war mit beidem.
Mhm.
Und dann haben sie eine zweite Welle gestartet, danach irgendwie, und dann gemessen, ob jetzt weniger klicken oder wie viel weniger, je nachdem, was die gesehen haben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. In der allerersten Schulung, bevor überhaupt eine Phishing-Mail versandt wurde, ist völlig egal, was man macht.
Ja.
Das hat irgendwie alles keinen Effekt.
Mhm.
Ob die da vorher was bekommen haben oder nicht, oder ob die sich ein Video angeguckt haben oder so einen Online-Kurs, da hat trotzdem eine vergleichbare Anzahl von Leuten geklickt und ihre Credentials eingegeben.
Ja.
Und einen signifikanten Unterschied haben sie allerdings gemessen bei den Leuten, die im Prinzip reingefallen sind und dann auf dieser leuchtend roten Seite gelandet sind. Da konnten sie feststellen, dass das Video beziehungsweise Video oder Video und Text deutlich mehr bringt, als da jetzt einfach einen Text, nur Text zu schreiben. Mhm. Also so irgendwie so ein Roman, der dir jetzt erklärt, was daran doof war. Da hat das Video wohl signifikante Wirkung gezeigt. Fand ich interessant.
Ja. Wird auch in der Akademie eigentlich völlig unterthematisiert. Das ist ehrlich gesagt immer noch das größte Security-Problem. Und ja, das ist echt super, dass er bringt das natürlich auf seine Art wirklich super rüber. Und ist also wirklich ein super Talk, den man sich angucken kann.
Auf seine Art, also kanntest du ihn doch schon vorher? Macht er hervorragend, sehr, sehr unterhaltsam.
Genau.
Viele Lacher drin, auch einfach gut gemacht, viel auf den Punkt getroffen. Was mir auch gut gefallen hat, auch in der Einleitung schon, wo er dann sagt, hier, ne, Word-Dokument, Makros enablen und so. Das ist auch, sagt er, und die Meinung teile ich auch, ein ganz klarer Usability-Fail irgendwie, ne? Da kommt dann irgendwie, wenn du so ein Dokument mit aktiven Inhalten beziehungsweise Makros öffnest, Erscheint dann oben so eine gelbe Leiste, die sich einmal quer durchzieht und dieses Dokument irgendwie enthält Makros und dann ist daneben so ein fetter Button, Inhalte aktivieren, den man halt anklicken kann und ganz, ganz am Rand, ganz klein, so ein kleines graues, kaum wahrnehmbares Kreuzchen, so ein kleines X, mit dem man halt irgendwie einfach sagt, nee, geh weg, ich will das nicht. Ja. Ja, und das ist einfach, wir werden trainiert, ist wie diese auf den Webseiten heutzutage diese Cookie-Meldungen.
Ja.
Wenn du halt irgendwie, der fett leuchtende Button, der die Maus schon irgendwie magisch anzieht, der ist halt, ich akzeptiere alles, nicht nur essentiell, auch mit Tracking und mit Werbung und weiß ich nicht. Und wenn du das halt alles nicht willst und nur die Cookies erlauben möchtest, die zur Funktion der Webseite nötig sind, musst du dich, wenn du Pech hast, noch durch 7 Untermenüs klicken und 14 Sachen manuell per Haken abwählen und genauso ist es da halt auch irgendwie. Es wird einem leicht gemacht mit der Maus, die fährt schon quasi automatisch drauf und klickt Enable Content, anstatt das irgendwie nicht zu tun oder irgendwie das kleine X zu finden, wenn man es denn überhaupt sieht. Und da könnte Microsoft einfach Abhilfe schaffen.
Absolut.
Finde ich. Das könnten die einfach mal nochmal neu designen, sich mal so einen Usability-Menschen mit dazu nehmen und ja, das einfach mal ein bisschen sinnvoller gestalten, gerade wo klar ist, dass das so ein Riesenproblem ist.
Weil wir gerade dabei sind, es gehört jetzt zwar nicht zu dem Talk oder zu was anderem, aber weil du gerade diese Cookie-Overlays angesprochen hast, die ganze Sache ging mir mittlerweile so auf den Keks, dass ich mir ein weiteres Plugin in meinen Firefox geladen habe, um diese Overlays wegzuklicken, ohne dass ich irgendwas akzeptiere. Weil okay. Das ist mittlerweile so nervig. Jeder Seite kommt irgendwie so ein Overlay und sagt, oh, willst du hier bitte hier Cookies akzeptieren? Und ich mit diesem Overlay, mit diesem Behind the Overlay, glaube ich, heißt das, kann man einfach das Overlay einfach schnell wegklicken und dann ist die Sache erledigt.
Okay, cool.
Ist, Behind the Overlay. Ja, ich schmeiße es in die Show Notes.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das bei ein paar schlechten Nachrichtenseiten sogar die Paywall wegzaubern kann.
Ja.
Da habe ich es oft schon erlebt, dass der gesamte Artikel quasi im Source Code stand, aber nur so ein fettes Overlay drüber patschen, was es nicht erlaubt, runter zu scrollen oder den Text zu sehen. Ja, gut vorstellbar, dass damit auch diese Paywall einfach verschwindet.
Könnte natürlich sein.
Nicht überall, nur bei den schlecht gemachten.
Ja. Genau.
Eine Sache in dem Talk hat mir noch sehr gut gefallen. Da spricht er über einen speziellen Verschlüsselungstrojaner, Erpressungstrojaner, Gantcrab oder Grantcrab, ich glaube Gantcrab heißt er. Ja, das ist so einer der ersten gewesen, die sich richtig Mühe geben und richtig guten Kundensupport zum Beispiel auch haben. Also wenn du davon betroffen bist und deine Dateien werden verschlüsselt, dann wirst du eben auf eine Webseite geschickt, die wirklich ganz gut gemacht ist. Das ist zum Beispiel dann schon eine, wo du einen Support-Chat hast. Wenn du da Probleme hast, dann kannst du die anchatten auf der Homepage und sagen, hey, hier, ich weiß nicht, wo ich Bitcoins kaufen kann, um euch die jetzt irgendwie zu schicken. Und die haben auch direkt schon eingebaut einen Dekryptor, mit dem du dann eine einzige Datei quasi automatisch entschlüsseln lassen kannst, damit die beweisen, die sind in der Lage dazu, das auch zu tun. Und davon hat er halt erzählt, irgendwie, die haben die mal ausprobiert, sich irgendwie eine virtuelle Maschine aufgesetzt und das gemacht. Und er saß da mit einem Kumpel, neben einem Kumpel und die haben dann mal in der virtuellen Box alles verschlüsseln lassen, genau. Und haben dann angefangen, so mit dem zu chatten irgendwie, ne? Die wüssten jetzt hier nicht und so ein bisschen Spaß gemacht, auch kann ich hier nicht einfach eine SEPA-Überweisung machen, haben sie dem geschrieben und nee, das geht leider nicht und so. Und irgendwann hat er wohl aus Spaß zu seinem Kumpel gesagt, weil der Kumpel wohl Russe ist oder zumindest Russisch spricht, hier, schreib doch mal irgendwie was auf Russisch dahin. Und sofort wurde auf Russisch geantwortet. Und dann hat sich das Gespräch ganz schön interessant entwickelt. So, dann kam auf einmal von der Gegenseite so, warte mal, hier, wieso wieso sprichst du denn eigentlich Russisch? Und hier im System steht, dass dein System auf Deutsch eingestellt ist und du hast eine deutsche IP und so. Und dann kam zurück, ja, ich bin hier irgendwie wegen der Arbeit oder sowas. Ach ja, bei Gazprom oder so haben sie auch noch geschrieben. Ich arbeite bei Gazprom, bin jetzt gerade hier in Deutschland unterwegs und so. Und tatsächlich haben die dann gesagt, das hätte so dann, das soll eigentlich so nicht passieren. Wenn er einen russischen Pass hat, soll er bitte ein Foto schicken. Er kann die sensiblen Daten gerne mit seiner Hand oder dem Finger abdecken. Die brauchen nur einen Beweis, dass er einen russischen Pass hat. Und dann schicken sie ihm den Entschlüsselungskey. Das fand ich schon krass.
Ja, irgendwie. Das war sehr amüsant.
Und also die Erklärung von Linus dazu ist, ja, dass diese Malware Gantcrab, dass das eben russischer Herkunft ist. Und die Russen haben da ja folgende Politik, wie Linus beschreibt. Ihr könnt hier aus Russland russische Hacker irgendwie macht und hackt irgendwie die ganze Welt und tut, was ihr wollt. Und wir liefern hier auch keinen aus, wenn Anfragen kommen und so. Aber lasst die eigenen Landsleute in Ruhe. Hackt hier nichts in Russland, sonst kommt ihr hier in unseren Knast und nach unseren Regeln und das wird nicht schön für euch.
Ja.
Und deswegen geben die sich große Mühe, direkt irgendwie hart zu kodieren. Wenn du ein russisches System vor dir hast, dann mach einfach gar nichts. Und ja, dann, also kann es bei Malware auch helfen, zufällig einen russischen Pass zur Hand zu haben. fand ich
ganz interessant. Genau, die Geschichte ist echt super. Ja, Talk ist gut. Muss man
ja
sagen.
Einfach echt, ja, guter Talk. Ja. Kann man sich angucken. Ist auch einer von der Sorte, die recht leicht runtergehen. Also, ne, nicht technischer, kann man sich mal gemütlich auf die Couch und einfach mal anmachen.
Genau.
Schöner Talk. Gut gemacht, sehr unterhaltsam. Kann man sich merken, diesen Linus.
Ja, vielleicht, wir haben das jetzt nicht auf unserem Plan stehen, aber es passt gerade ganz gut. Linus Neumann und Thorsten Schröder haben ja auch diese Finn Fischer Trojaner auseinandergenommen. Stimmt. Und festgestellt, dass die Rechtsbrüche da beim Export von der Überwachungssoftware da gemacht haben. Wobei ich das jetzt bloß als Pointer benutzen würde, weil da sind sie in Logbuch Netzpolitik sehr ausführlich drauf eingegangen und haben das Ganze mal wirklich, also da sehe ich jetzt keinen Grund, das nochmal hier auszuführen. Das würde ich jetzt einfach auch bloß als Pointer nochmal nehmen. Da gibt es einen Talk von Thorsten Schröder und Ulf Bührmeier. Und bei Logbuch Netzpolitik ist es auch nochmal relativ in der Breite ausgeführt worden.
Ja, alles klar.
Gut.
Dann gehen wir weiter, ne?
Jo, das nächste war, was, wie war, Volthammer, ne?
Ja, Volthammer. Genau. Hat mir auch gefallen, der Volthammer. Ja, hat auf jeden Fall, hat einen Namen und hat ein Logo. Ja,
das ist wichtig, genau.
Das ist sehr wichtig und das wird auch thematisiert. Ja, sehr, sehr unterhaltsamer Talk.
Ja, das ist von Kit Murdoch und Daniel Gruß. Daniel Gruß kennt man jetzt schon. Der ist mit Spectre und Meltdown und seinen Drawhammer-Sachen schon sehr bekannt. Und
ach, der war da bei allem dabei,
ja,
oder wie?
Ja, ja.
Das war mir gar nicht bewusst.
Ja, ja, okay. Der ist bei den ganzen Spectre-Meltdown-Sachen ist der mit dabei. Und auch bei Rawhammer war er. Da hat er auch, glaube ich, am 35C3, ist noch schon länger her, das weiß ich jetzt nicht, da hat er auch, ich glaube, der hieß irgendwie Raw Hammering mit aus JavaScript, also sie haben da gezeigt, dass sie über, selbst mit JavaScript Raw Hammering betreiben können, Bitflipsen also können.
Aus dem Browser heraus.
Genau, richtig.
Ja. Cool. Okay, also wir sprechen von Plundervolt.
Genau.
Das ist noch nicht, haben wir noch nicht gesagt, glaube ich.
Genau. Für mich war das der Talk sehr gut, weil das Paper ist bei mir schon etwas länger auf der To-Read-Liste. Also das ist auch basiert auf einer akademischen Forschung, ist bei oder wird bei IEEE Security and Privacy dieses Jahr veröffentlicht. Ja. Und deswegen war es für mich noch interessanter, das da gleich ein Talk quasi zu hören über die Thematik.
Stimmt, das war, hatte glaube ich auch, hat er in der Anmoderation gesagt, glaube ich, ne, so eine Promotion starten, irgendwie was rausfinden, einfach mal ein Paper schreiben, erster Hit direkt IEEE Security and Privacy.
Ja.
Nimmt man mit, ne?
Ja.
Jetzt, keine billige Konferenz nee. In dem Bereich. Ja.
Ja, wobei, ich finde es trotzdem gut, also die Hauptautorin sagt auch, dass viele Sachen einfach andere Leute rausgefunden haben, beziehungsweise dass sie viel aus dem Internet oder beziehungsweise auf anderen Angriffen aufbaut. Aber der Hauptteil ist eben von ihr und sie zeigt, wie sie das alles relativ schön kombiniert. Aber vielleicht fangen wir von vorne ein bisschen drauf an. Das Ganze basiert auf DVFS. DVFS steht für Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Also das ist bei Laptop genau der Teil, der automatisch dann eben hoch und runter skaliert. Wenn man gerade eben nichts braucht, wenn der PC oder der Laptop idelt, dann wird der Laptop mit einer relativ niedrigen Frequenz laufen. Und wenn man irgendwie ein bisschen mehr macht, wenn man ein Spiel spielt oder ähnliches, dann braucht man halt deutlich mehr CPU-Power und dann skaliert eben der CPU automatisch hoch.
Genau.
Ja, und das haben die so gemacht, dass das mittlerweile per Software steuerbar ist, mit bestimmten Registern, die im Speicher gemappt sind, und damit kann man die Frequenz skalieren.
So. Genau, aus dem User Space sogar. Also du musst nicht mal irgendwie was mit Root-Rechten oder.
Ja, ist das so? Weil, also das wäre eine der Fragen.
Hat sie gesagt im Talk.
Hat sie gesagt, weil jeder Aufruf war mit sudo. Und deswegen, das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Krass. Irgendwie. Aber vielleicht habe ich es auch.
Nee,
okay, dann.
Also, sie hat es auf jeden Fall gesagt. Ja. Vielleicht aus anderen Gründen. Es ist auf jeden Fall gefallen, dass man dieses, die Regulierung der Spannung aus dem, einfach so aus dem User Space vornehmen kann. Und das habe ich mir nämlich noch notiert, weil ich dachte, okay, krass.
Ja, das hatte ich auch mitgekriegt, aber ich war dann von dem Sudo einfach immer verwirrt. Aber das ging auch relativ flott. Vielleicht habe ich das einfach übersehen. Genau. Wobei auch da muss man, glaube ich, sagen, jetzt, dass der Angriff, also die Idee jetzt, vielleicht erklären wir es erstmal ganz grundsätzlich. Die Idee ist, dass wenn man eben den CPU mit weniger Spannung versorgt, dass er ab einer gewissen Millivolt-Anzahl sich verrechnet.
Genau.
Beziehungsweise, dass unter Umständen ein Bit flippt. Und das ist zwar jetzt. Ja, wolltest du?
Ja, also die haben es, glaube ich, am Ende in der Frage haben sie es nochmal so erklärt. Es gab ähnliche Angriffe, da haben sie den Clock Skew erhöht, also vorher in vorherigen Arbeiten, und damit Fehlausgaben quasi provozieren können. Und hier hat sie gesagt, es ist ein bisschen so, wenn du die Spannung runtersetzt, dass es dann und der Clock Skew gleich bleibt oder irgendwie fixiert ist dann halt, das sind Paare aus Frequenz und Spannung, dass das ein bisschen so ist, dass das Ergebnis vielleicht noch nicht fertig ist im Prinzip, wenn der Takt um ist. Also dass er es dann nicht schafft, mit wenig Spannung das Ergebnis fertigzustellen, bevor der Takt um ist, und dann kann halt mal irgendwie ein Bit falsch sein in dem Output. Hatte sie da so erklärt.
Das ja, genau.
Noch ergänzen.
Ja.
Ja, und kann man sich irgendwie gut vorstellen.
Und dieser Clock Skew Angriff, der war vorher auf ARM, und da gibt es auch sowas wie eine Trust Zone, und sie haben es wohl geschafft, bei dem Angriff aus die AES Keys aus dem Trust Zone rauszuholen und selbst geschafft, eine selbstsignierte Application auf einem Android zu installieren, weil da auch die Abfrage ist ja auch alles irgendwie so, also so, man stellt sich vor, dass so ein Bit nicht wirklich großen Unterschied machen kann, aber das kann schon.
Das stimmt.
So, ist das Passwort korrekt, ja oder nein? Das kann schon das entsprechende Bit sein oder die Instruktion.
Genau, auf jeden Fall.
Also das eine Bit kann es schon ausmachen. Ja.
Definitiv. Hat man öfter schon gesehen, auch irgendwie bei Angriffen, wo in der Instruktion irgendwie aus einem größeren kleiner wird,
genau, oder
so durch das eine Bit und dann schlagen halt Überprüfungen fehl oder dann nicht mehr. Ja.
Genau.
Das eine Bit macht schon viel. Das ist ja auch bei Angriffen irgendwie, wo man so ein Off-by-One oder so hat. Ja. Da reicht das auch häufig schon, um viel zu erreichen. Das ist häufig viel Bastelei für nötig, aber das eine Bit kann halt schon den Unterschied machen.
Genau. Ja, besonders ist, sie haben es jetzt, also auf ARM war das so mehr oder minder schon bekannt, sie haben es jetzt auf Intel eben gezeigt, da funktioniert es eben auch. Wobei, glaube ich, das wirklich Besondere ist, dass sie aus diesem SGX, aus diesem Kram ausbrechen können. Genau.
Secure Enclave, also quasi genau.
Intels
Prozessor im Prozessor, der nochmal selbst so eine Art Sicherheitszone ist, der zum Beispiel auch Schlüssel, Kryptoschlüssel aufbewahren kann.
Genau.
Die eigentlich gar nicht daraus extrahierbar sein sollten. So ein bisschen wie bei so einem TPM-Modul.
Ja.
Die sind da halt drin und alle Berechnungen werden innerhalb von diesem Prozessor durchgeführt und die Schlüssel sollten da eigentlich gar nicht rausholbar sein. Also es gibt keinen dokumentierten Weg und das ist auch eigentlich so gebaut, dass die Schlüssel da nicht raus dürfen.
Ja.
Und genau, und das ist jetzt der Unterschied zu Rowhammer. Da haben sie halt im RAM ein Bit geflippt und hier machen sie es aber im Prozessor im Prinzip.
Genau, ich würde ganz kurz nur, also was ich auch, was dieses SGX eben, er hatte das eigentlich in dem Talk ganz toll auch erklärt. Es gibt ja auch diese Cold Boot Attack, das heißt, wenn man den RAM rausnimmt, und der lief noch gerade und man sprüht den RAM mit so einem Kältespray ein, kann man den nochmal woanders einsetzen und kann die Daten daraus noch rausfischen. Das ist so ein Physical Attack.
Genau.
Das würde bei SGX nicht funktionieren, weil selbst ein bestimmter Teil von dem RAM eben auch verschlüsselt ist mit dem Schlüssel, der eben sich nur auf dem Prozessor befindet. Also selbst dieser Angriff, dieser Cold Boot Attack würde jetzt mit SGX einfach nicht mehr funktionieren.
Ja.
Genau, und du hast schon richtig gesagt, diese Rawhammering Angriff, wir müssten unbedingt auch mal eine Folge darüber machen. Hat eigentlich immer alles funktioniert, außer bei SGX. Da führte es dazu, dass das System einfach abgestürzt ist, keine Verarbeitung mehr auf dem RAM zugelassen hat und damit war es quasi eine Denial of Service, aber eben kein Exploit, also man konnte damit nichts mehr machen.
Genau, der hat komplett zugemacht. Ich glaube, das System auch angehalten, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, aber mehr ging da halt auch nicht. Da wurden halt einfach die integritätsgeschützten Daten auf dem RAM verändert, also ein Bit dort geflippt. Das hat das SGX eben mitbekommen und ab dann jegliche weitere Arbeit verweigert im Prinzip. Und hier haben wir jetzt den Vorteil, dass diese Bitflips eben im Prozessor auftreten und nicht nur im Arbeitsspeicher. Und das kriegt das SGX im Zweifel gar nicht mit, weil das für diesen Prozessor arbeitet das transparent, die Verschlüsselung auf dem Arbeitsspeicher. Und er macht ja quasi selber die Fehler und da finden keine Integritätschecks wohl statt. Also das sind ja auch die Berechnungen, die er durchführen soll. Mhm. Also das lässt sich da nicht so einfach realisieren wie irgendwie Daten, die man irgendwie signiert und wegschreibt und dann irgendwann wiederholt und prüft, ob es die noch sind, weil es ja eben während der Berechnung passiert.
Ja. Genau. Ja, und
da haben sie ein paar schöne Angriffe gezeigt.
Genau.
Also, was sie damit machen können, ne? Also, einmal war es, glaube ich, RSA,
genau.
Asymmetrische Krypto, da haben sie es geschafft, den Private Key aus dem SGX rauszuholen, was eigentlich überhaupt gar nicht möglich sein sollte. Und das ist schon auch ganz cool eigentlich, allgemein, dass die im Prinzip einen Private Key aus dem aus dieser Sicherheitszone extrahiert haben, indem sie einfach nur Bits flippen können.
Ja.
Ne? Ich meine, das muss man sich nochmal vor Augen halten.
Ja.
Man kann da ein bisschen weniger Strom reingeben und mit viel Glück passiert dann irgendwann mal ein Bitflip und das dann so weit zu treiben, dass man da wirklich einen Private Key raus extrahieren kann, ist eine coole Sache.
Absolut. Also sie haben das Ganze mit RSA und da gibt es dieses Chinese Reminder-Theorem und bei dem haben sie es so, wenn sie dann zwei Berechnungen und die gleichen Parameter haben und bei dem anderen hast du ein anderes Ergebnis, dann schaffen die das, wenn du das irgendwie umstellst, dass du dann auf den Q-Parameter kommst und darauf kannst du dann den anderen Teil wieder zurück berechnen. Das ist schon echt
Ja,
krass, ja.
genau, aber das war auch ein Algorithmus, der,
Bekanntes, ja.
genau, der
Genau.
kam jetzt nicht von
Nee.
denen, irgendwie RSA Lenstra heißt der. Dieser Angriff, der war bekannt, aber genau, damit kriegt man P und auch Q dann und dann hat man den Private Key im Prinzip.
Die Sache mit AES kannte ich allerdings noch nicht, muss ich sagen. Sie haben das auch für AES gezeigt, also für symmetrische Kryptographie. Und da gibt es auch, sie haben da wohl den AES New Instruction von Intel, der wohl auch super fast ist. Und da haben wir ja bei AES haben wir ja verschiedene Runden. Und wenn dieser Bitflip in den letzten drei Runden passierte, waren sie auch in der Lage, den Schlüssel wieder zu berechnen. Den fand ich
Okay.
auch. War ich auch sehr beeindruckt, aber auch da haben sie gesagt, dass der wohl vor ein paar Jahren auch das schon mal veröffentlicht wurde, wenn dann Bitflip in einer der letzten Runden passiert, dass man, die haben wohl gezeigt, wie die Veränderungen da sich von den verschiedenen Runden ausbreiten. Das ist jetzt keine direkte Schwachstelle von AES. AES ist immer noch so sicher, wie so eine Block-Cipher einfach sein kann, aber wenn da in der letzten, also das haben da wohl gezeigt, dass in der letzten Runde, dass es möglich ist, dann den Schlüssel wieder zurückzuberechnen.
Und genau, dann der dritte Schritt, den Sie gezeigt haben, da muss man vielleicht vorausschicken, diese Bitflips, die Sie provozieren können, können die in Multiplikation erzeugen, also in der Operation der Multiplikation. Das fand ich noch ganz interessant. Und du hast ja eine Multiplikation, ganz klassischer Anwendungsfall ist Pointer-Arithmetik, ne? Also du greifst irgendwie auf ein Struct oder ein Array oder so zu oder ein Array von Structs oder sowas. Das 20. Element, dann geht er halt irgendwie vierte Stelle und mal 20 und dann ist er halt da an dem Wert, wenn er einen Pointer berechnet oder im Prinzip ja, errechnen möchte, welches Element aus dem Speicher er jetzt braucht, wird halt eine Multiplikation durchgeführt. Und genau die ist eben anfällig für den Bitflip. Das heißt, die haben quasi eine Primitive, die man irgendwie in eine Memory Corruption überführen kann. Wenn dann eben dieser Bitflip auftritt bei einer Multiplikation, die halt häufig vorkommt, wenn man im Speicher hantiert, dann kann man da auf andere Speicherwerte kommen. Und ja, fand ich gut.
Und das gleiche Prozedere kann auch dazu benutzt werden, wenn jetzt Speicher in dieser Enclave allokiert wird, dann wäre das, würde dieser Speicher ja auch wieder auf diesem verschlüsselten Bereich auf dem RAM gespeichert werden und auch mit diesem Bitflip und wenn die Adresse sich ändert, kann es sein, dass dieser Teil eben außerhalb dieser Verschlüsselung stattfindet. Das
Genau.
heißt wieder, es wäre für jeden wieder lesbar. Ja.
Ja, korrekt. Ein interessanter ja, Nebensatz, den sie noch hat fallen lassen, war, dass man stärker undervolten muss, wenn es kalt
Ja.
ist draußen. Also, dass die Temperatur auch noch mit reinspielt. Ja, was auch nochmal dazu geführt hat, dass sie ein paar Runden mehr drehen mussten in ihren Experimenten, denke ich mal, wenn da noch so eine Variable wie die Temperatur mit reinspielt. Ja, guter Talk.
Ja,
Und
auch. Ja.
ja, muss man auch hier sagen, einen eigentlich technisch komplexeren Sachverhalt haben sie richtig gut dargestellt, ne?
Also war auch richtig
Also.
begeistert. Genau, das machen sie wirklich sehr gut. Sie nehmen sich selbst auch auf die Schippe. Ich hatte ja schon gesagt, Daniel Gruss, Spectre Meltdown, alle diese Angriffe hatten immer ein Logo, immer eine eigene Webseite. Und ich glaube, sie wurden da schon von vielen Leuten ein bisschen kritisiert, dass man das vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht unbedingt braucht. Wobei er hat das, glaube ich, schon klar gemacht, dass kommuniziert halt den Sachverhalt ein bisschen besser. Ich glaube, es wäre auch eine ganz andere Situation, wenn die Angriffe überhaupt nicht so spektakulär wären. Und wenn aber dann ein riesen toller Name und Logo und toll und super, dann wäre das ziemlich lächerlich. Aber sie machen halt sowohl das eine als auch das andere. Also sie haben relativ gute Angriffe und dann haben sie halt noch ein Logo und eine Webseite und einen tollen Namen dafür. Und das zieht sich auch wunderbar durch den Vortrag durch. Sie haben dann immer verschiedene Namen und müssen aber dann dadurch, dass sie immer mehr zeigen, was man mit dem Angriff machen kann, kommen dann immer neue Namen und neue Logos raus. Das ist wirklich sehr unterhaltsam, ja.
Ja, fand ich auch.
Wobei das mit dem Song am Ende ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, gut, da zieht jeder seine Grenze woanders. Fand ich schon ganz witzig, hat bestimmt auch irgendwie so zur Atmosphäre im Raum gepasst. haben halt auch noch einen Song geschrieben. Ja. Ja, warum nicht?
Genau, gut.
Hätten wir das.
Ja, also für mich ist das so ein bisschen ein kleines Highlight gewesen, muss ich sagen. Fand ich technisch und auch von dem Vortragsstil einfach richtig gut. Gut.
Ich auch. Machen wir direkt weiter, oder?
Ja, den nächsten, den habe ich gesehen. Das ist ein sehr umstrittener Talk, bei dem es auch ein bisschen außerhalb zuging. Und zwar ist das von Moxie Marlinspike. Das ist einer der Entwickler von Signal.
Hatten wir auch schon mal.
Genau, das hatten wir auch schon mal ein bisschen im Detail, ein bisschen betrachtet und der hat einen Vortrag gehalten mit dem Namen The Ecosystem is Moving. Und jetzt gibt es da ein paar interessante Details und zwar ist es so, dass der Talk zuerst aufgenommen wurde und danach ist der wohl relativ schnell wieder aus der mediaccc.de wieder verschwunden. Okay. Und dann gab es ein paar Verschwörungstheorien, dass Moxie dann der Talk irgendwie nicht gepasst hat oder er es nicht gut fand und wollte den danach eigentlich wieder gelöscht haben. Wobei da hat Linus auf Twitter, das hat er klargestellt, dass das nicht Moxies Schuld war, sondern dass das seine Schuld war. Moxie hat von Anfang an das Bit gesetzt, ich möchte, dass das nicht veröffentlicht wird. Mein Talk.
Ah, okay.
Und hat es einfach verpeilt. Und deswegen ist er danach erst offline gegangen. Ich muss jetzt auch mal gucken. Ich glaube, der Talk ist auch nicht. Ich glaube, er ist auch nicht auf mediaccc.de. Ja.
Ja. Okay.
Genau. Genau, also das war so ein bisschen das Drumherum. Wie gesagt, das hat Linus Neumann dann auch nochmal klargestellt. Der Talk basiert eigentlich auf einem Blogpost von ihm mit dem gleichen Namen. Der ist auch schon, ich muss mal gucken, der ist von 10. Mai 2016. Auch der heißt The Ecosystem is Moving und hier versucht er oder er erklärt, warum Signal eigentlich nicht auf einem Peer-to-Peer oder auf einem verteilten System aufbaut. Und da geht er so ein bisschen ein, weil das wird oft immer gesagt, naja, das ist ja immer eine zentrale Infrastruktur, das ist doch alles blöd, wenn du jetzt hier jetzt von Signal den Stecker ziehst, dann funktioniert nichts mehr, keiner kann mehr über Signal kommunizieren, das ist doch alles doof und stinkt nach Pipi. Und er geht halt da, sagt er so, ja, also das Schwierige ist, er hat ein paar gar nicht so schlechte Argumente, muss ich einfach dazu sagen, wobei es bei mir auch, also ich sträube mich dagegen und bin anderer Meinung. Aber er hat gute Argumente. Er sagt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel das Internet betrachten als dezentrales System, dann müssen wir uns jetzt vorstellen, wie lange wir eigentlich mit IPv4, mit der ersten Version, wie lange wir da jetzt schon
das stimmt.
Rumhantieren und dass jetzt eine neue Version, dass der Wandel in einem verteilten System deutlich langsamer ist und dadurch ist es sehr viel schwieriger, neue Versionen oder das ganze System einfach am Laufen zu halten. Und das ist das, was er mit Moving meint. Also Software muss sich eben verbessern, muss weiterentwickelt werden. Security ist ja auch ein Prozess, der auch immer verbessert werden muss und so weiter und so fort. Und das ist eben mit so einem dezentralen System ganz schön schwierig. Man bringt hier nicht nur IP ins Spiel, sondern auch eben HTTP. Das sind wir jetzt auch schon ganz schön lange bei 1.1. Und er sagt eben, dass bei so einem dezentralen System so ein Change, so ein Wechsel ganz schön schwieriger geworden ist. Und was wir halt heutzutage sehen an sehr populären Protokollen ist sowas wie WhatsApp und Slack, die halt auf einer zentralistischen Architektur aufbauen.
Ja.
Ja, und er hat da noch weitere ganz gute Argumente. Er sagt halt auch, der Privacy-Teil, den sieht er eben auch nicht ganz so nicht so gut, wenn das verteilt ist, ist auch der Privacy-Aspekt nicht mehr ganz so einfach und auch diesen Censorship-Resistant, also Zensurresistenz, auch da bringt er ein, dass bei so einer zentralen, also bei einer dezentralen auch nicht unbedingt gegeben ist.
Da ehrlich gesagt denke ich, dass ich das anders sehe.
Ja.
Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie was wegblockieren willst, dann ist es doch super einfach, wenn das ein zentrales Ding ist und dann blockst du das und die Nummer ist durch.
Ja, ich sehe das auch so. Ich muss sagen, dass ich das genaue Argument von ihm jetzt nicht mehr so parat im Kopf habe, was er hat schon ein ganz gutes Argument gehabt. Aber das ist mir jetzt nicht mehr ganz parat, okay, was er da eingeht. Aber ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Also auch da bei dezentral ist es natürlich deutlich schwieriger. Ich finde, da kann man eigentlich Tor relativ gut anbringen. Es gibt zwar immer wieder, passiert das trotzdem, dass Tor mal blockiert wird, aber nichtsdestotrotz ist das System schon durch ihre dezentrale Struktur schon sehr resistent gegenüber jeglicher Blockierversuchen. Also, naja. Ich glaube, der Talk ist auch genau deshalb auch, weil er kontrovers ist. Also man, wie gesagt, er hat gute Argumente teilweise und man muss sich halt da auch mit den Argumenten ein bisschen auseinandersetzen. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen, ich glaube, das war einer der ersten, der die Frage gestellt hat und er meinte, es gibt so viele Punkte, bei der ich anderer Meinung bin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So fängt, okay, fängt die erste Frage direkt an.
Ja. Ich meine, der stellt sich halt auch auf dem Kongress, ne, der ja irgendwie tendenziell eher Leute anzieht, die irgendwie dezentral und ihre Freiheit und Privacy und sagt halt, ja, Leute, wir müssen das ja alles zentralisiert machen. Da entwickelt sich das nämlich hin. Dann ist ja klar, dass das erstmal eine umstrittene Meinung ist, die auf Widerstand stößt. Ja, schade, dass es die Aufzeichnung nicht gibt. Den habe ich nämlich zum Beispiel nicht gesehen und der klingt ja so, als könnte der ein paar interessante Meinungen beinhalten.
Ja, also
du sagst, nicht geben sind starke Worte, ja? Ja,
nicht geben sind starke Worte, genau.
Verstehe, ja, alles klar. Gut. Ja, dann komme ich ja vielleicht doch nochmal in den Genuss.
Wer sucht, der, glaube ich, findet.
Alles klar.
Gut.
Ja, cool.
Ja, also ich fand ihn gut, auch wenn man da ist und sagt so, also es ist kontrovers.
Ja, finde ich prinzipiell gut. Also muss man auch erstmal machen, ne? Sich bei sowas wie einem Chaos-Kongress hinzustellen und zu sagen, so Leute, so sehe ich das nämlich. Ja, und es schadet ja auch nie irgendwie mal eine andere Seite als die, die man eh schon glaubt.
Absolut.
Oder denkt, präsentiert zu bekommen und mal zu durchdenken.
Ja,
ja, von daher.
Ja, also ich
werde ich den vielleicht nachholen.
Ja, wenn du kannst, ne? Also weiß ich
ja
nicht.
Ja, ach so, ja, vielleicht finde ich sonst, vielleicht finde ich ja den Blogpost.
Ja, ja, genau, den können wir auf jeden Fall beschreiben. Genau, den können wir auf den verlinken wir auf jeden Fall. Genau, das ist wirklich interessant und führt auch dazu, dass man immer dass man auch sich selber, also seine eigenen Argumentationen immer wieder reflektiert und vielleicht auch nochmal hinterfragt, ob das alles so Sinn ergibt. Also ich finde, nichtsdestotrotz, es ist halt, er macht das auch relativ gut. Also ich finde, der Talk ist auch nicht schlecht, aber kontrovers.
Gut. Da kann ich vielleicht einschieben. Da wollte ich gar nicht so groß drüber sprechen, aber da gab es auch einen Talk. What's left for private messaging?
Ah.
Weil der ein bisschen verwandt ist. Also der ist von Will Scott.
Mhm.
Und er macht so einen, ich sag mal, sehr schnellen Durchritt durch so alles Mögliche, alle möglichen Optionen, die man noch hat, irgendwie, um privat zu unterhalten. Und das ist zum Großteil sehr oberflächlich, aber dafür auch sehr breit aufgestellt. Und das passt jetzt so ein bisschen zum Thema, da rennt er in den ersten paar Minuten auch mal so über die ganzen Modelle, die man hat. Direkt Messages senden, also quasi Peer-to-Peer-mäßig quasi direkt, ohne irgendwelche anderen Interaktionen, also IP-zu-IP oder sowas. Oder auch centralized, wie es jetzt irgendwie bei WhatsApp zum Beispiel ist. Oder federated, also irgendwie so im Prinzip von E-Mail. Jeder hat zwar seinen eigenen Server, wo er seinen Account hat, aber die Server reden dann miteinander und stellen zu. Genau, und da in dem ganzen Talk erklärt er auch viele so Prinzipien irgendwie. TOFU, also Trust on First Use, Forward Secrecy, und stellt halt einen Haufen irgendwelcher Messaging-Apps oder Kommunikationstools vor, ja, die man irgendwie benutzen kann, um privat miteinander zu sprechen. Und es geht auch um Metadaten und es geht auch um Linkability. Also das ist wirklich so ein schneller Durchritt durch dieses ganze Thema. Ja, wollte ich jetzt eigentlich nur noch kurz nachschieben.
Ist aber eher, weil, also jetzt nicht so in der Tiefe,
gerade gepasst hat,
sondern eher so.
Genau, genau. Eigentlich gar nicht in der Tiefe, sondern sehr viel in der Breite. Enthält aber sehr viele Pointer auf irgendwelche Projekte oder Systeme. Da waren auch für mich einige neue dabei. Aber auch viele, die man auf jeden Fall kennt und schon gehört hat. Ja, also wenn man da Interesse hat, ist das, glaube ich, so ein sehr guter Einstiegstalk, um mal einen Überblick zu bekommen. Und da kann man sich vielleicht dann dieses Thema raussuchen, die einer am meisten ansprechen, und sich die nochmal gründlicher ansehen.
Wunderbar.
Ne?
Der ist auch relativ, es gibt ja schon mittlerweile bei mediaccc.de gibt es ja, wie oft die Talks geguckt wurden, und der ist auch relativ weit oben, ne?
Stimmt. Habe ich auch gesehen. Ja. Also, ja.
Muss nichts heißen.
Jemand, der da. Nee, das muss nichts heißen. Wobei, ja, Bahnmining ist auch ziemlich weit oben. Aber auch zu Recht, finde ich. Also, kann aber was heißen.
Ja, ja. Aber das Problem ist, wenn die natürlich erstmal da weit oben sind, dann werden sie natürlich auch häufiger angeklickt, dann bleiben sie natürlich auch weiter oben. Ne?
Ist dann so ein Selbstläufer.
Ja, das ist schon ein bisschen.
Ja, ja. Ja, weit oben, da fliegt sich entspannt.
Ja. Gut.
Genau, eigentlich wollte ich aber über einen anderen Talk sprechen.
Und zwar?
Den TPM-Talk.
Trusted
Platform Module.
Module, ja.
Ja, warte mal, der Originaltitel ist, genau, der war schon ganz gut, Hacking with a TPM, und das with ist in Klammern, also Hacking with a TPM oder Hacking a TPM, und der Untertitel, den fand ich sehr gelungen, Don't ask what you can do for TPMs, ask what TPMs can do for you. Ja, und das in der Tat, waren diese TPMs ja lange recht umstritten irgendwie. Das ist ja, glaube ich, schon Dekaden her, und da hieß es, Microsoft will jetzt irgendwie so ein Sicherheitsmodul in alle Computer einbauen, und damit stellen die sicher, dass nur noch Microsoft signierter Code laufen kann, und die ganze Szene war in Aufruhr, und ja, man hatte Angst und dachte irgendwie, das wird ein heftiger Plattform-Login werden im Endeffekt. Ja, ich glaube, die Zeit ist vorbei, aber das hat sich noch nicht so ganz rumgesprochen. Oder zumindest an vielen Stellen. Also ja, im Prinzip mal so ganz grob so ein TPM, Trusted Platform Module, das ist im Prinzip so ein, ja, ein Sicherheitsmodul, ein eigenes abgeschottetes Modul, so ein bisschen ähnlich wie diese Secure Enclave im, im Prozessor, das SGX, was wir in einem Thunderbolt Talk hatten gerade, nur nicht in dem, in dem Prozessor direkt drin. Und das kann Krypto-Aufgaben übernehmen. Und das kann zum Beispiel auch Schlüssel aufbewahren, die dann nicht, nicht raus können. Und ja, also er hat auch dieses, sind aber TPMs, sind die nicht gefährlich? Hat er auch schön auf einer Slide zusammengefasst. Da sagt er irgendwie TPMs Reputation, DRM Device that remote control our PCs. Ja, also hier Digital Rights Management, diese Pest, die auch sehr unbeliebt ist, den Leuten Dinge verbieten oder so. Und er sagt dann halt darunter TPMs in Reality, in Anführungszeichen Embedded Smart Cards. Und das ist im Prinzip auch mehr, was so ein TPM ist. Natürlich könnte man es so verwenden, wenn das ganze System so konfiguriert ist, nur beispielsweise Software zu booten oder auszuführen, die irgendwie signiert ist mit vorher reingebackenen Keys, die dann wirklich von Microsoft oder sowas kämen, dann könnte man damit ein abgeschottetes System bauen. Das haben wir aber ja in der Praxis nicht. Also du kannst ja immer noch einen Rechner kaufen und darauf installieren, was du willst, oder Secure Boot ausschalten im, im BIOS oder EFI. Und das heißt, wir haben im Prinzip so eine Art eingebaute Smart Card, die man halt auch so benutzen kann. Ach so, auf derselben Slide zitiert er noch Stallman von GNU, der im Prinzip zusammengefasst auch sagt, dass diese Module nicht gefährlich sind und dass es eigentlich keinen Grund gibt, ein sowieso schon überall verbautes Modul nicht auch zu nutzen oder irgendwie Systemsoftware zu schreiben, die das benutzt.
Das sagt Stallman?
Das sagt Stallman, ja.
Krass.
Bist du überrascht?
Ja, bin ich ein bisschen überrascht, ja.
Ja. Nee, wortwörtlich, ich hab's nicht nachgelesen, ja, okay. Aber er hat ein Zitat auf der Slide, wo wirklich steht, therefore we conclude that the trusted platform modules available for PCs are not dangerous and there's no reason not to include one in a computer or supported in system software.
Okay.
Also, ja, angeblich.
Ja, der alles Stallman.
Ist ein Link dabei, könnte man mal verifizieren.
Okay.
Ein Link zu gnu.org. Mhm. Also, ja. So, wir hatten auch, ehrlich gesagt, TPMs schon mal in der
Android.
Genau, ja. über Secure Boot genau. Haben wir gesprochen, dass es im Prinzip Software gibt, die ja auditiert oder verifiziert, dass jetzt wirklich der Bootloader geladen wird, der auch so signiert ist, wie er quasi sollte, also der noch in dem Zustand ist, in dem er sein sollte, was durch eine Signatur geklärt wird, die über das TPM geklärt werden kann. Und dann kann man da so eine Chain of Trust bauen, die weiterläuft und dann theoretisch den Kernel noch verifiziert, der auch signiert ist. Und ja, du dann wirklich eine sehr vertrauenswürdige Umgebung erreichen kannst. Und die das auf den mobilen Plattformen auch schon lange so bauen.
Mhm.
Also bei Android hast du es mittlerweile, bei iOS ist es sowieso schon lange drin. Und du hast es auch schon bei Computern heutzutage einfach. Du kannst Secure Boot anmachen und dann passiert genau das. Dass quasi beim Booten verifiziert wird, dass das korrekt ist, was da gebootet wird und keine Manipulationen stattgefunden haben.
Mhm.
So, und worum es jetzt in dem Talk geht, ist im Prinzip, er klärt mal so ein bisschen auf, dass irgendwie ein TPM sowas ist wie eine Smartcard, die permanent eingebaut ist oder irgendwie so wie so ein YubiKey oder YubiKey Nano oder ich weiß nicht, wie die heißen, diese ganz kleinen, die kaum über den USB-Slot herausragen, die man dann quasi auch permanent drin haben kann.
Mhm. Sind das keine YubiKeys? Also das wären die.
Was? Da drin?
Ach, was da drin oder? Ist, meinst du? Ach so, jetzt verstehe also ich.
Ja, ja. Okay. YubiKeys, Solo-Keys, da gibt es ja mehrere von diesen, die quasi die Smartcard ersetzen, so ein bisschen. Genau, und TPM ist im Prinzip so etwas nur eingebaut.
Mhm.
Also ist halt nicht portabel, du kannst es nicht mitnehmen, aber im Prinzip ist es schon so eine Art Beweis, dass du etwas besitzt. Kann gut ein zweiter Faktor sein. Da sind eben Zertifikate oder Keypaare eingebacken und es können Operationen durchgeführt werden. Du gibst da Daten rein und das TPM signiert die dann damit, um zu beweisen, dass es die Schlüssel hat, oder du kannst damit Dinge verschlüsseln und du hast halt diesen Vorteil, dass die Schlüssel nicht einfach so im Arbeitsspeicher rumliegen und im Zweifel, wenn du gehackt wirst, rausgetragen werden können, sondern auf einem separaten Modul, aus dem sie nicht extrahierbar sein sollten, sage ich jetzt. Wir haben ja gerade über SGX gesprochen. Genau, und da gibt es Software für. Vieles davon ist noch Work in Progress, sagt er selbst. Er ist auch selber der Maintainer von vom TPM2 Software Project.
Okay.
Also die, das ist so eine Sammlung an Tools, die mit deinem TPM sprechen und dir quasi Services anbieten. Und BitLocker zum Beispiel, die Microsoft Windows Festplattenverschlüsselung, die kann auch TPMs benutzen. Auf eine für manche Anwendungszwecke recht schöne Art und Weise. Du kannst deine Festplatte voll verschlüsseln lassen, ohne Passphrase, mit den Keys aus dem TPM. Und das heißt, wenn die Festplatte entfernt wird, ist alles verschlüsselt, aber in genau diesem System bootet sie völlig transparent, als wenn keine Verschlüsselung vorhanden wäre.
Ah ja.
Also je nachdem, was dein Threat Model ist, machst du das natürlich nicht, sondern schützt das dann irgendwie auch noch per Passphrase dann. Ja. Aber je nachdem, wenn es irgendwie nicht geht oder unattended oder muss einfach so booten oder so, kannst du in gewissen Szenarien natürlich trotzdem Zugewinn haben, dass wenn die Festplatte, nur die Festplatte abhanden kommt, damit erstmal nichts anzufangen ist. Und ja, genau das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, den die TPM2-Software auch nachbildet. Du kannst beispielsweise deine Festplatte verschlüsseln und auch booten und die Schlüssel dafür von deinem TPM verwalten lassen.
Okay.
Oder vorher auch noch mal ein vielleicht simplerer Fall. Wir kennen ja TLS, einfach, ne, Webseitenverschlüsselung. Da ist es ja sehr gängig, dass die Server sich authentifizieren durch ihr Zertifikat, der Client aber nicht. Brauchst du ja auch in den meisten Fällen nicht. Da darf ja im Prinzip jeder die Seite besuchen, nur die Leute wollen halt schon wissen, dass es der richtige Server ist. Es gibt aber auch Fälle, wo du dich irgendwie einloggst auf irgendwelchen Seiten, beispielsweise, oder Teilseiten nicht jedem zur Verfügung stellen möchtest. Und das geht natürlich per Benutzername und Passwort. Das geht auch mit dem neuen Standard FIDO 2 auch irgendwie per YubiKey oder ähnlichem. Genau. Aber du kannst beispielsweise auch dein TPM benutzen, um da Client-Zertifikate zu verwalten. Das heißt, anstatt irgendwie ein Client-Zertifikat, was man in seinen Browser einbindet und im Arbeitsspeicher liegen hat, verwaltet dein TPM das und ja, es kann halt nicht mal eben ausgelesen werden, wenn jemand Zugriff auf deinen Arbeitsspeicher erlangt. Also du kannst irgendwie ja, Self-Signed Certificates machen und er zeigt richtig schön noch Anleitungen mit dabei, wie du dann dieses TPM2 TSS-Modul irgendwie in Nginx zum Beispiel einbindest und dich dann damit bei einem Webserver authentifizieren kannst via Client-Zertifikat durch dein TPM.
Das ist ja richtig cool.
Selbiges gilt für SSH. Kennen wir ja auch, Public Key Authentifizierung, also nicht per Benutzername und Passwort, sondern ja, mit Crypto Keys auf Maschinen per SSH einloggen. Und da ist ja auch eigentlich der Klassiker, die sind dann Passphrase geschützt, aber die liegen bei dir rum und das Passwort gibst du auch irgendwie einfach so ein. Und wenn jetzt jemand wirklich deine lokale Maschine kompromittiert hat, dann kann er die Keys halt mitnehmen und die Passphrase irgendwie sniffen und dann ist die Nummer durch. Und du kannst auch SSH so konfigurieren, dass du dich mit Keys einloggen kannst, die in deinem TPM liegen. Das macht halt eben diese Software möglich und er zeigt halt wirklich schön, also es ist ein sehr praktischer Talk auch. Er zeigt alles auch in Live-Demos und hat auf seinen Slides die gesamten ja, Konfigurationsbefehle, um das einzurichten. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
Cool.
Also SSH war das noch. Dann haben wir noch genau die Festplattenverschlüsselung, ja, HDD-Krypto. Die nehmen ganz klassisch Lux, Lux-Verschlüsselung und können da das TPM mit einbinden, sodass du dann quasi beim Booten eine Passphrase zum Beispiel für das TPM eingibst, aber die eigentlichen Schlüssel dann eben da liegen und nicht zur Laufzeit irgendwie auslesbar sind, weil sie irgendwie auf einer Platte liegen oder im Arbeitsspeicher rumhängen. Ja, was schon ganz cool ist, finde ich.
Ja, cool.
Und abschließend habe ich noch eine Sache, die ich cool fand. Das basiert auf einem Talk vom 32C3 von Matthew Garrett. Beyond Anti-Evil Mate heißt es.
Mhm.
Also Evil Mate Attacke ist irgendwie, du lässt deinen Laptop im Hotel und da kommt jemand und kann irgendwie deinen Bootloader manipulieren. Also angenommen, du hast eine Vollverschlüsselung der Festplatte, dann ist ja häufig die Bootpartition nicht mit verschlüsselt und da könnte jetzt jemand, der sehr geskillt, also sehr skilled ist, könnte jetzt theoretisch den unverschlüsselten Bootloader so manipulieren, dass der, wenn dann das System geladen wird, irgendwie Modifikationen vornimmt,
okay,
weil an deinen Kernel kommen sie ja nicht, weil der ja verschlüsselt ist. Und da hat im Prinzip er die Idee vorgestellt, das geht dann in die Richtung dieser Attestierung, was so ein bisschen auch Secure Boot macht, nur dass du das auch extern verifizieren kannst. Und zwar kriegst du dann beim Boot, bevor du deine Passphrase eingibst, kriegst du so einen OTP-Code, TOTP serviert. Also hier wie so eine Authenticator-App, ne, mit der du irgendwie einmal einen QR-Code scannst oder den Secret-Code eingibst und beim Einloggen dann immer als zweiten Faktor irgendwie die aktuell für 60 Sekunden gültige sechsziffrige Nummer irgendwie eingeben musst, kriegst du die präsentiert und kannst dann quasi mit deinem vorher mit dem Authenticator gescannten QR-Code über dein Handy verifizieren, dass der Zustand noch gleich ist, weil da irgendwie auch ein Hash gebildet wird über alles, was beim Booten anfällt, bis eben die Festplatte entschlüsselt wird. Und du kannst selber attestieren oder verifizieren, dass das noch korrekt ist, weil der Code anders wäre, wenn Änderungen vorgefallen wären. Ist jetzt natürlich, was dein Threat Model ist, ob man das wirklich braucht. Aber ist natürlich einfach eine mega coole Sache, dass es das gibt, dass Tools dafür parat stehen und man sich das experimentell einfach in seinem Linux-Setup schon ausrollen kann, wenn man das möchte. Und dass eben das eingebaute TPM verwendet.
Aber bei dieser Angriff geht natürlich davon aus, dass du deinen Laptop ausschaltest, oder?
Ja, klar.
Natürlich. Das würde jetzt bei mir definitiv schon auffallen, wenn der Laptop ausgeschaltet wäre.
Ja gut, aber du parkst den vielleicht manchmal ausgeschaltet irgendwo. Also gut, okay. Eigentlich immer an und immer dabei. Okay.
Ja, nee, aber er ist halt im Suspend, aber, ne?
Ja, okay.
Also und selbst, also ich meine, mit Batterie hält der auch wochenlang. Also selbst wenn ich den nicht nutzen würde. Ich muss gerade mal gucken. Ja gut, durch neue Kernels habe ich jetzt schon immer, die Uptime ist jetzt nicht besonders hoch, weil den neuesten Kernel, aber zumindest, ich schalte meinen Computer nicht mehr aus, also Suspend ist einfach so schnell.
Nee, das stimmt. Ja. Gelegentlich, ja, 7 Tage ist meiner an.
Ja.
Ich habe auch mal gerade gecheckt, ja. Nee, klar, aber wenn du den jetzt mal irgendwo parkst,
ja.
Oder wenn du fliegst,
ja,
oder so,
okay,
machst du ihn bestimmt mal aus.
Ja, das stimmt.
Also genau, das ist im Prinzip, Anti-Evil Mate ist eben, also wenn der noch läuft, hast du ja auch mehr Vektoren. Aber wenn der wirklich aus ist und du hast eine verschlüsselte Festplatte, aber eben nur die Bootpartition ist offen, dann könnte man die ja theoretisch so manipulieren, dass die dann darauf folgend irgendetwas manipuliert. Und damit könntest du dich dagegen schützen. Auch wenn ich lehne mich jetzt vielleicht mal weit aus dem Fenster, aber das ist jetzt auch nicht der Angriff, der jeden Tag stattfindet.
Ja.
Also allein schon, weil physischer Zugang nötig ist. Und ja, also ich glaube, dass dich Ransomware trifft, wenn du Makros enables, ist, glaube ich, etwas höher, die Wahrscheinlichkeit.
Aber das war, jetzt komme ich bloß auf den Namen nicht, das war doch auch mal bei diesem PHP, der vorher bei der PHP Security Team war und dann zu macOS Hacking übergegangen ist. Wie heißt er denn noch? Das ist ein Deutscher.
Stefan Esser.
Ja, genau. Und der hatte
ja
auch mal
iOS. Ja. iOS macht er doch jetzt viel.
Ja, genau, iOS. Und bei dem, der hatte auch mal irgendwie getwittert, der ging irgendwie, hat seinen Laptop irgendwie runtergefahren und dann kam er irgendwie wieder beim Hotelzimmer und dann war der Laptop irgendwie ein bisschen komisch und dann hing unten noch eine Schraube ein bisschen raus.
Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ja. Krasse Story, richtig. Ich erinnere mich. Ja, gut.
Keine Ahnung,
ja,
was daraus geworden ist, ne? Aber
bei ihm, also weiß man natürlich auch nie, aber ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, dass da die Vermutung war, dass der auf ein paar iOS-O-Days zufällig sitzt. der macht ja irgendwie iOS-Kernel-Exploitation-Trainings und so. Ja, und wir haben ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, was die so wert sind.
Genau.
Finanziell, wenn man moralisch flexibel ist.
Ja,
ja, vielleicht war da einfach die Idee irgendwie, wir gucken mal nach, ob da irgendwie was liegt oder so, keine Ahnung. Ja, aber genau, das wäre dann so ein Angriff, genau, wo dich sowas vorschützen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, da gehört auch schon gut was zu, diesen Angriff auszuführen. Und wenn du nicht irgendwie so ein richtig krasses High-Value-Target bist und so einige Nachrichtendienste oder sehr große, kompetente Nachrichtendienste dieser Welt zum Feind hast. Aber gut, das Threat-Model, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Genau.
Es gibt auf jeden Fall die Option, das per Attestation mit OTP zu machen, was dir dann bei jedem Booten serviert wird. Und ich finde das einfach cool. Ist eine richtig coole Idee. Und jetzt haben wir eine experimentelle Softwareumsetzung. Er betont auch mehrfach, das ist alles noch Work in Progress. Die sind da schon recht lange dran. Und das sah auch in seinen Demos alles ziemlich rund aus. Aber ja, wahrscheinlich was, was man erstmal auf dem zweiten Notebook so ausprobiert und ein bisschen experimentiert.
Ja, cool. Also es klingt definitiv, dass ich mir den Talk auch mal anschaue.
Ja, cool. Ist ein schöner Überblick und viel Demo-Time, wo er einfach mal ein bisschen zeigt, was da so geht.
Ja, apropos iOS. Gab auch einen netten Talk. Und zwar von Samuel Groß, von dem Google Project Zero. Und zwar mit dem Titel Messaging Hacking Remotely, Compromising an iPhone Through iMessage. Und den Talk habe ich mir auch nochmal angesehen. Und war auf jeden Fall sehr nett. Der geht schon ziemlich ins Detail. Grundsätzlich geht es darum, dass sie eine Schwachstelle gefunden haben. Und zwar in die meisten Messaging-Dienste haben das mittlerweile ja, dass sie irgendwie so ein kleines Pop-up aufgeht und in diesem Pop-up steht dann zum Beispiel schon mal die Nachricht irgendwie drin. Und das passiert, da muss man aber noch nicht mal die Nachricht gelesen haben, sondern die Nachricht kommt an und dann ploppt diese Pop-up-Nachricht auf und dann wird ein Teil dieser Nachricht schon interpretiert. Jetzt möge man vielleicht meinen, naja, das ist ja bloß Text, was da vielleicht drin ist, aber das ist ein bisschen komplexer, zumindest auch besonders in dieser Apple-Welt. Da steckt noch ein bisschen mehr drin und da haben die eine Schwachstelle gefunden. Ich glaube, es war nicht nur er, sondern es war auch Nathalie, ne?
Genau, da hatte ich damals die Tweets gesehen, auf jeden Fall.
Ja, also
in der Angelegenheit.
Genau, sie haben also in diesem iMessage, in dieser Pop-up-Nachricht und damit hast du quasi eine Zero-Click-Attack-Surface, also du musst nichts machen, du legst das Handy einfach irgendwo hin und jemand schickt dir eine Nachricht und dann kannst du deinen Exploit-Code irgendwo ausführen. Also das ist schon...
Ja, also ja. Falls du dich erinnerst, das waren die, wo es richtig Kohle für gibt.
Richtig, genau.
Die ganz oben in der Pyramide.
Genau. Genau, und der Talk ist so ein bisschen zweigeteilt. In dem ersten zeigen sie, wie der Exploit oder beziehungsweise wie die Schwachstelle so funktioniert und in dem zweiten Teil geht er dann eher drauf ein, wie er die Schwachstelle eigentlich ausnutzt. Ich habe mir den ersten Teil verstärkt angeguckt, den zweiten Teil, den habe ich so ein bisschen überflogen, den Exploit, wie er dann das sind halt viele iOS und Apple-Details, die dann da, die ich jetzt nicht ganz so spannend fand, aber ich finde es natürlich ziemlich cool, dass er diesen Exploit dass er das durchgezogen hat und gezeigt hat, dass das wirklich funktioniert. Interessant ist die Schwachstelle. Da ist es so, dass diese Nachrichten in einem speziellen Serialisations- oder in so einem Datenformat rumgeschickt werden. Und da gibt es bei iMessage hat eben ein proprietäres Format. Das ist ähnlich wie JSON, ist ein bisschen anders aufgebaut. Und wenn ich das jetzt hier noch richtig aufgeschrieben habe, ist das Format heißt NS Key Unarchiver. Das Proprietär nutzt halt nur Apple für iMessage oder vielleicht auch für andere Dinge. Und bei so Serialisationsformaten ist es auch immer das große Problem. Die sind unter Umständen auch relativ komplex und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, da sind dann oft Parser auf dem anderen Ende und müssen diese Formate dann auch wieder parsen. Und es ist eh schon alles schwierig, wenn diese Formate irgendwie Dictionaries und Arrays und Strings und sonst irgendwas verarbeiten können. Aber die Kacke ist richtig am Dampfen, wenn du auch noch Objekte rumschicken kannst. Ja,
ja klar. Also, das ist übrigens dieser NSKeyed Archiver oder Unarchiver. Ja. Das ist im Prinzip einfach die Apples Serialisierungsding. Das nutzen die nicht nur für iMessage. Okay. Das, überall. Das kenne ich noch aus ganz alten Zeiten. Als ich da mal entwickelt habe in der Richtung. Das ist da einfach
das
die gängig. Serialisierung und Deserialisierung auf den Plattformen, ja.
Genau. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du auf der einen Seite sagst, naja, ich möchte vielleicht nicht jedes Objekt irgendwie erlauben, sondern meistens hast du dann irgendwie so eine Whiteliste, sagst, ja, okay, ich möchte vielleicht nur Objekte vom Typ XYZ erlauben und alles andere eben nicht. Das funktioniert aber in der objektorientierten Programmierung auch nur so semi-gut. Da hast du dann das Problem, dass wir ja Vererbung haben und wenn du dann ein Objekt in dieser Whiteliste hast, was von vielen als Oberklasse genutzt wird, dann hast du deutlich, deutlich größeren Angriffsvektor und das ist eigentlich auch das, was sie ausnutzen.
Ah, verstehe.
Interessanterweise war mir das Prinzip schon geläufig. Es gab nämlich 2017 auch eine Remote Code Execution Schwachstelle in einer Java-Paket, das nennt sich Jackson, was JSON parsen kann. Und auch da war es so, dass man dort solche Gadget-Klassen hin und her schicken konnte und da gab es eben auch diese Whitelisten und da war das genauso möglich, dass man dort eben eine andere Klasse untermogeln konnte und dann wurde eben die ausgeführt oder das Objekt ausgeführt und nicht irgendwas anderes und somit war mir das Prinzip schon ein bisschen geläufig. Und ich glaube, also wenn ich mich noch recht erinnere, ist jetzt ein bisschen her, wie gesagt, 2017, die haben das auch nicht so hundertprozentig hingekriegt. Also die haben halt gesagt, naja, also zumindest, ich spreche jetzt gerade nicht mehr von der Apple-Sache, ich spreche jetzt von dieser Remote Code Execution, diesem JSON-Framework. Und ich glaube, so am Endeffekt war, naja, dann musst du eben in diese Whiteliste, musst du eben noch genauer abstecken. Oder also es war wohl nicht so ganz einfach, das Problem wirklich in den Griff zu kriegen. So, und das Gleiche war jetzt eben dort der Fall. Genau, er zeigt das eigentlich relativ schön, zeigt das auch mit einer Demo danach, dass und der Expert ist schon echt auch aufwendig, das muss man schon sagen. Er sucht immer.
Ja, kann ich mir
also vorstellen. Also, es dauert auch ein paar Minuten. Natürlich im Vergleich geht's super schnell, ein paar Minuten, bis er die richtige Sachen findet, was er ausnutzen kann und so weiter. Sie benutzen wohl Heap Spraying, was auch so eine 15 Jahre alte Technik ist, was immer noch so funktioniert. Und im Endeffekt zeigt er das, dass das genauso funktioniert. Zero Click, Nachricht kommt an und zack, kannst du deinen Taschenrechner ausführen. Also das war schon echt beeindruckend von der eigentlichen Schwachstelle. Das ist ja natürlich immer die eine Sache zu dem Exploit, was natürlich dann, da geht natürlich dann die Arbeit teilweise richtig erst los.
Genau, ja.
Ja, nee, also cool. Super. Ist technisch, also bei vielen Apple-Sachen, das, wie gesagt, kannte ich jetzt auch alles nicht. Aber fand ich einen sehr eindrucksvollen Talk.
Ja, sehr gut.
Kann man sich angucken.
ist wahrscheinlich sehr technisch, ne? Also
ja,
in die genau, also Einzelheiten rein.
Genau, bei einigen Exploit-Sachen von Apple und bin ich, das wie gesagt, habe ich auch ein bisschen geskippt. Aber ich fand es ganz interessant, der Angriff an sich, und das ist eben schon ein größeres Problem. Also bei so Serialisierungsdatenformaten ist das ein grundsätzliches Problem und passiert immer wieder durch diese Komplexität, dass da mal was kaputt geht.
Genau, das ist jetzt auch so ein Fall, da wurde dann vor ein paar Jahren, ich glaube, die erste war in Java, ne? Meine ich, Deserialisierungsschwachstelle.
Die ich jetzt genannt habe, oder generell meinst du?
Oder generell, glaube ich, oder so die erste große.
Kann gut sein.
Wo das war schon, ja, auf jeden Fall, da haben sie es auch so, da haben sie jetzt irgendwie so eine Tür in so ein Gebiet aufgestoßen, ne? Wie mit diesen Hardware-Bitflip-Angriffen irgendwie. Und ja, da bröckelt es jetzt irgendwie, da gucken jetzt einfach immer mehr Leute an verschiedene Systeme rein und stellen halt fest, ah ja, die Serialisierung, das ist nicht mehr zu spaßen.
Ist auch da kaputt, schade.
Ja, genau. Ist auch eins dieser Themen, von denen wir wahrscheinlich noch ein bisschen hören werden.
Genau.
Ja, da kann ich eigentlich auch wieder, wie eben schon, noch einen kurzen Pointer reinreichen, für einen Talk, den ich angeschaut habe, also nicht angesehen, sondern reingeschaut, also ich habe den Anfang gesehen. Der passt jetzt hier thematisch ganz gut. Der hat den Titel The One Weird Trick Securom Hates. Und der beschäftigt sich mit dem Bootrom-Exploit für iOS,
genau.
Der hier rauskam.
Hatten wir auch schon mal kurz besprochen, ne, in der Android-Folge.
Genau, hat er, glaube ich, kurz angesprochen. Genau, Checkmate.
Checkmate Mobile Updates, glaube ich, war das, ne?
Ja, okay. Der so kritisch war, weil das eben Secure-ROM, eben Read-Only-Memory, der in Hardware gegossen ist im Prinzip. Und da ist eine Schwachstelle drin. Und da kann Apple kein Update für rausrollen. Also alle Geräte, die betroffen sind in irgendeiner Form, und das waren ja ein paar, glaube ich, in dem Angriff, die sind jetzt halt anfällig. So, Punkt aus. Und falls das irgendwie patchbar ist, dass sie das dann merken, wenn es gebootet ist oder so, ja, schwer, glaube ich. Also du kannst auf jeden Fall jedes dieser Geräte, wenn du es beim Booten irgendwie ordentlich per USB bespielst, immer dazu bringen, irgendwie Secure Boot auszuhebeln. Und der Vortrag ist sehr, sehr technisch. Also wie gesagt, ich bin auch irgendwann ausgestiegen. Der Vortragende ist QWERTY-RYB, ist sein Nickname. Luca Todesco heißt er eigentlich. Der gehört da in diese Gruppe rein. Ja. Also der hängt da, ich weiß gar nicht genau, warte mal, was hier irgendwie steht. Ja, der ist in diesem Checkrain-Team auf jeden Fall. Der ist sehr lange schon in dieser Jailbreak-Szene unterwegs und erklärt hier ziemlich, ziemlich detailliert und auch ziemlich low-level, was genau passiert und was die genau tun, um das auszunutzen. Also auch wirklich so, hier haben wir den Bug und das können wir damit machen und das ist eine so kleine Primitive, was sie dann noch, wie die weitergehen müssen, um wirklich irgendwann dann von dem, wie du gesagt hast, Bug zu dem fertigen Exploit zu kommen. Und dann ist es auch nochmal ein großer Schritt, das irgendwie in so eine Art Jailbreak-Tool zu gießen, dass jeder zu Hause irgendwie das Tool startet und sein iPhone dran per USB anschließt und das irgendwie reliable ausnutzbar ist. Also einfach wollte ich nur mal so als Pointer reinreichen. Wenn da jemand interessiert ist, der Talk ist wirkt ziemlich comprehensive auf jeden Fall auf mich. Ich habe so eine Viertelstunde gesehen, glaube ich, oder so davon, dann war ich gedanklich schon weg von der Stelle, wo er da gerade war.
Ja,
wollte ich nur reinreichen, könnte definitiv interessant sein, wenn man sich mit dem Thema tiefer auseinandersetzen möchte.
Ja. Gut, jetzt sind wir in der Reihenfolge ein bisschen durch.
In der Tat.
Durcheinander.
Eigentlich hätte ich jetzt einen auf der Liste, der gar nicht so Security-relevant ist.
Dann
aber sehr Safety-relevant.
Willst du den oder soll ich vorher mal nochmal mit All Wireless Communication?
Ja, mach mal ruhig.
Okay. Den habe ich jetzt noch gesehen. Einen Moment, jetzt muss ich kurz meine Notizen dazu, dass der heißt All Wireless Communication Stacks Are Equally Broken von Yiska. Die hat wohl in den letzten Jahren hat die einige Bluetooth-Sachen kaputt gemacht. Deswegen war ich da interessant. Sie sagt aber am Anfang schon, dass es eher so ein genereller Talk über Wireless Communication Stacks ist. Also sie sagt so, es gibt auch ein paar Sachen, die sie da vorstellt. Sie stellt einige neue Fuzzing-Frameworks vor, die sie oder ihr Team, Forschungsteam dort auch gerade am Entwickeln sind. Aber es ist eher so ein Talk, der so ein bisschen querbeet geht, angefangen von NFC, Bluetooth zu LTE und so ein paar Sachen. Ich habe mir den zwar angeguckt, wie gesagt, das ist eher so ein bisschen was querbeet, aber eine Sache, die fand ich doch sehr interessant, und zwar hat sie sich im Detail wohl auch die Bluetooth-Stacks in Apple-Geräten angeguckt und hat gesagt, dass der Bluetooth-Stack in iOS ein anderer ist als in macOS und in den Apple EarPods auch ein anderer Bluetooth-Stack ist. Das heißt, Apple maintaint jetzt schon drei verschiedene Bluetooth-Stacks.
Ungewöhnlich.
Ja. Und sie meinte, das ist natürlich, wenn man sich das anguckt, diese Spezifikation von Bluetooth hat auch schon über 1000 Seiten. Also sie sagt, dass da wird wahrscheinlich dieses Jahr noch einiges rauspurzeln. Also wer drei verschiedene Bluetooth-Stacks hat,
krass.
Ja, das fand ich schon so, okay, das klingt komplex.
Ja, also wo wir beim Thema Bluetooth sind, da ist die Tage auch aus der Richtung Android irgendwie was an mir vorbeigescrollt. Da hat es wohl richtig krass gescheppert. Du kannst irgendwie mal wieder alle nicht aktuellen Android-Telefone irgendwie per Bluetooth komplett übernehmen und sie müssen nur Bluetooth aktiviert haben.
Okay.
Nee, ich erinnere mich, entschuldige, nur den, du kannst Remote Code Execution auf dem Bluetooth-Chip erreichen.
Ja, gut.
Also da in der Firmware.
Das ist schon schlimm genug.
Aber ohne irgendwie pairen zu müssen oder irgendwas, die müssen einfach nur an sein und Bluetooth aktiviert haben. Ja, und wer will, kommt auch von da weiter. Da gab es ja auch mal irgendwie, ich glaube auch Project Zero oder so mal, einen super interessanten, umfangreichen Blogpost, glaube ich, vom Wi-Fi-Stack ist er irgendwie, von dem Wi-Fi-Modul, was vermutlich heute auch oft dasselbe ist, Wi-Fi und Bluetooth, also ein Chip.
Ja.
Wie er von da aus dann ins Hauptsystem gekommen ist. Und ja, nur als Side Note, es kam gestern oder vorgestern irgendwie.
Kannst du da den
Tage ist bei mir vorbei. Ja, suche ich
Link
raus.
Noch, genau.
Werde ich nachreichen, müsste ich jetzt nochmal
genau,
suchen.
Passt auch gerade auch ein Teil, den sie in dem Talk auch diskutiert, sind diese Chips, wo Bluetooth und Wi-Fi eben mit drauf sind. Die teilen sich eben einige Sachen, zum Beispiel Antenne und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt, sie hat da ein paar Resource-Blocking-Angriffe gefunden. Das heißt also, der eine Chip kann die Antenne so blockieren, dass Wi-Fi nicht mehr funktioniert und vice versa. Da geht sie auch ganz kurz drauf ein. Gibt's auch ein paar Sachen, die da auch ganz, ganz witzig sind und ganz gut funktionieren. Ja.
Ja, cool.
Und ich glaube, auf LTE geht sie jetzt auch gar nicht mehr so stark drauf ein. LTE ist noch komplexer als das, was vorher schon alles da war. Also da werden wir bestimmt auch viel sehen. Ja.
Das glaube ich. Das glaube ich gern.
So. Haben wir noch. Achso, du wolltest ja noch Safety, oder?
Ja, genau. Ich habe noch mein Safety-Talk. Ja, den fand ich wirklich sehr interessant, auch wenn ich eigentlich gar nichts mit dem Gebiet zu tun habe. Es handelt sich um den Talk Boeing 737 MAX Automated Crashes. Da geht es im Prinzip um das Problem, war das beides letztes Jahr oder vorletztes? Ich glaube letztes Jahr, zwei Flugzeuge vom Himmel geholt hat. Dieser Fehler bei Boeing. Ja, und er hat das, also er hat, glaube ich, lange Zeit selber so in diesem Bereich gearbeitet und hat das Ganze mal analysiert. Aber er war jetzt niemand, der bei den offiziellen Aufklärungen irgendwie involviert war. Ich kenne ihn nicht, macht auf jeden Fall den Eindruck, als wüsste er, wovon er spricht.
Ja.
Wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Bereich. Aber ich fand den Talk sehr spannend. Also weil mich eh interessiert hat, man hat enorm viel gelesen zu der Zeit, ne? Da wurde ja auch viel spekuliert und hier ist was kaputt und irgendwie Trim down und Nase runter und irgendein MCAS-System hätte irgendwas gemacht und kein Pilot wüsste Bescheid und da waren damals irgendwie voll viele Schlagzeilen und erklärt das einfach mal alles so ein bisschen auf
Naja,
mit
cool.
dem, was man jetzt weiß. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also im Prinzip, er fängt erstmal an, die Modellreihen irgendwie vorzustellen. Gerade die 737 ist halt irgendwie eine der meist gekauften oder das meistgekaufte Flugzeug irgendwie. Das ist so einfach der Klassiker. Und den gibt es in mehreren Generationen. Und die 737 Max war jetzt die vierte Generation davon, die sie quasi ein bisschen unter Druck raushauen mussten, sagt er, weil der Konkurrenzdruck von Airbus war sehr groß. Die haben irgendwie, die kamen irgendwie mit der A320 oder einer neuen Variante her, die größere, bessere Triebwerke hatte und weniger Sprit und mehr Fliegen und so Sachen, die sich halt in der Rechnung schon sehr stark bemerkbar machen, wenn du jetzt irgendwie Fluganbieter bist. Und ja, das wollten die eben nachrüsten. Und also auch neuere Technik, größere, bessere Triebwerke. Und die mussten weiter vorne montiert werden. Etwas weiter vorne. Und du darfst nicht zu viel Änderungen vornehmen, wenn du so eine neue Generation von einem bekannten Modell bringen willst. Also darfst du schon, dann musst du aber vielleicht eine komplett neue Zertifizierung machen von dem Flugzeug. Wenn du hingegen überschaubare Änderungen vornimmst, dann kannst du nur so eine Art Nachzertifizierung machen, weil die dann den Großteil von der Zertifizierung des Vorgängermodells erbt. Und so ein Prozess der Zertifizierung ist natürlich aufwendig und kostet Geld und kostet Zeit und die mussten auch schnell. Und auf jeden Fall haben sich ein paar Eigenschaften verändert, dadurch, dass die Triebwerke weiter vorne montiert haben. Die haben dann, also die Aerodynamik der Maschine hat dann in gewissen Situationen zu viel Pitch nach oben erzeugt, was quasi nicht mehr im Rahmen war, dass man noch hätte rezertifizieren können. Und ein großer Punkt ist auch die Piloten. Wenn du quasi dieses Flugzeug ganz anders fliegst, dann brauchen die Piloten eine neue Typzertifizierung, also dass sie
Ja,
auch
sehr
diese
ähnlich.
Maschine fliegen dürfen.
Ja.
Wenn die Maschine aber quasi sich genauso fliegt wie das Vorgängermodell, dann machen die irgendwie, weißt du, dann kriegen die mal so einen Zweitageskurs und dann können die das Ding auch fliegen.
Ja.
Was es halt auch nochmal einfacher macht und auch für die Airlines viel wichtiger. Also die sehen das, die finden das natürlich cooler, wenn die Piloten sofort das neue Ding fliegen können, anstatt da jetzt einen komplett neuen Ausbildungsweg bauen zu müssen dafür. Komplett neues großes Training, dann kriegst du nur so ein kleines Diff-Training. So, und weil sie das eben in den Griff kriegen mussten, dieses Pitch-Up, haben sie sich dafür entschieden, eine Softwarelösung nachzubauen, also einzubauen, die genau in den Situationen einfach ein bisschen Trim down macht, also die Nase einfach ein bisschen runterdrückt, dass dieser, ne, durch die neue Aerodynamik der Pitch nach oben halt nicht mehr stattfindet. Dass quasi automatisch der Flugcomputer den schon kompensiert und das für die Piloten und die Flugeigenschaften sich alles genauso anfühlt und man kann schön schnell rezertifizieren. Und wie er halt sagt, dieser Druck, dass das alles so ein bisschen gerusht werden musste, hält er für einen sehr möglichen Grund, dass passiert ist, was passiert ist, weil wie das Ding eingebaut wurde. Es gibt Angle of Attack Sensoren im Flugzeug, die spielen da halt eine Rolle, um zu messen, dass das Ding nach oben pitcht, also genau dieser Fall eintritt, in dem nachreguliert werden muss. Das war auch dieses MCAS, das so heißt dieses Software-System. Ich kriege jetzt gerade das Akronym aber nicht mehr zusammen. Das war auf jeden Fall dann dieses Software-System im Flugcomputer, was runterregulieren soll. Und ja, dieses Flugzeug hat eben zwei Angle of Attack-Sensoren. In das MCAS-System wurde aber nur einer überhaupt angeschlossen.
Okay.
Also das ist schon redundant ausgelegt, falls mal ein Sensor spinnt, ne, dass man zwei hat, dass das sofort klar wird. Das ist hier aber nicht passiert. Und in beiden Flügen ist halt das Phänomen aufgetreten, dass einer der Sensoren gespinnt hat, der connected war eben. Und das sieht man auch echt ganz schön. Er hat da diesen Data Recorder, glaube ich, nennt er das, genau. Ich vermute mal, das ist irgendwie die Blackbox, die Flugdaten aufzeichnet. Er zeigt halt wirklich den Plot von den gesamten Sensordaten, also den ganzen Daten, die da so rauskommen. Und man sieht das tatsächlich, er zeigt das auch richtig schön. Der eine Sensor, der so ganz schön um 0 Grad irgendwie diese Angle of Attack Sensorwerte anzeigt. Und der andere, der einfach 20 Grad höher ist. Das war einfach ein Sensordefekt.
Mhm.
Und dieses MCAS-System, was die Gegenregulierung vornimmt, das hat halt nur den einen Sensorwert sehen können, der 20 Grad über dem eigentlichen Wert war. Und hat das damit getriggert, obwohl das Flugzeug gar nicht so in der Luft lag, dass die Nachregulierung nötig wäre.
Mhm.
Und ja, dann ist halt eben die Nachregulierung angegangen und hat die Nase runtergedrückt. Und dann ist ein zweiter Effekt eingetreten, den hat er sehr schön benannt. Ja, also er hatte den Übertitel The more you fight it, the more it tries to kill you. Das System ist so programmiert, das darf halt auch nicht zu viel eingreifen, aber wenn es so eine Nachkorrektur vorgenommen hat, einmal dieses Trim-Down-Kommando gegeben hat, dann geht das erstmal wieder in so eine Art Idle-Mode.
Mhm.
Es darf sich allerdings wieder aktivieren, wenn eine Steuerung stattgefunden hat.
Okay.
Und das Problem hier ist jetzt, das hat die Nase runtergedrückt, obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Die Piloten haben natürlich gedacht, okay, irgendwas drückt uns jetzt hier die Nase runter. Das kann ja nicht sein, haben halt die Nase hochgezogen.
Und steil entgegen quasi,
dann
ja.
Ist das Ding, hat sich wieder aktiviert und hat die Nase runtergedrückt.
Nein.
Und die haben wieder hochgezogen. Und dann kommen wir zu einem zweiten Phänomen, was hier aufgetreten ist. Es gab keine, also das war diese State Machine halt, das darf dann nur einmal runterregulieren und dann geht das erstmal wieder schlafen. Dadurch, dass man aber gegensteuert, hat sich das immer wieder aktiviert und das kann in Summe, ist das System, so wie es da ausgerollt war, in der Lage, die Nase weiter runterzudrücken, als überhaupt durch manuellen Einsatz von den Bedieninstrumenten die Software überhaupt zulassen würde.
Nein.
Da haben sie so eine Art Grenzwertcheck auch noch irgendwie gefailt, weil, wie er sagt, das alles so gerusht werden musste. Und dann hat das Ding im Prinzip, umso mehr du dagegen gesteuert hast, umso mehr hat das System dagegen gesteuert und das konnte einfach mehr dagegen steuern, als du mit deinen elektronischen Bedienelementen.
Krass.
Das Einzige, was man theoretisch noch hätte machen können, ist manuell gegensteuern. Er hat auch ein Video aus dem Simulator gezeigt. Die beiden Piloten haben ja so eine Art so kleine Drehräder, also seitlich montiert, wie so ein Lenkrad mit einem Knauf dran. Da kurbelst du wirklich, ne? Wie irgendwie ein, weiß ich nicht, das Fahrerfenster im Auto damals, als wir noch nicht elektrisch waren. Also wirklich so ein Ding, wo du kurbelst, das ist wirklich für den Worst Case, das ist manuell.
Ja.
Also ne, du hast dagegen Kräfte anzukämpfen. Und man hat dann genau diese Situation aus einem der beiden Flüge nachgestellt im Simulator. Die Nase war quasi dann schon so weit runtergetrimmt, als sie versucht haben, das dann manuell wieder hochzuziehen. Und es klappt halt nicht.
Ja.
Also du hast nicht, ein Pilot ist nicht in der Lage, also ich sag mal ein Durchschnittspilot, vielleicht gibt es auch irgendwie sehr trainierte Piloten, aber so der Durchschnittsmensch ist nicht in der Lage, aus der Situation mit manuellem Drehen, also man sieht wirklich, wie er sich einen abrackert und er schafft es nicht, das manuell wieder hochzuziehen. Elektronisch, wie gesagt, sowieso nicht, weil elektronisch mehr runtergedrückt wird, als du elektronisch überhaupt hochregeln kannst. Und der zweite Pilot hätte theoretisch helfen können, kann er aber auch nicht, weil er muss den Steuerknüppel ranziehen, weil er auf die Art irgendwie die Nase hochziehen will. Ja. Ich glaube irgendwie 40 Kilogramm Kraft, also wird jetzt eigentlich nicht in Kraft gemessen, aber er wollte, glaube ich, nur deutlich machen, dass der wirklich schon mit beiden Händen richtig ordentlich das Ding rangezogen hat. Und der andere hat versucht, da irgendwie zu kurbeln und das hat auch alles nicht geklappt und die haben tatsächlich die Simulation abgebrochen und gesagt, keine Chance, also hier, das Flugzeug ist so nicht mehr zu retten. Und fand ich schon erschreckend. Also er schließt dann noch ein bisschen ab mit dem Ganzen, was sich über die Jahre geändert hat im Zertifizierungsprozess und so. Er hat da schon so seine Meinung zu. Fand ich krass. Also gerade im Flugverkehr ist so viel super redundant ausgelegt und es gibt ja so viele Notsysteme und wenn dies nicht, dann greift das und alles ist redundant. Und da ist an so vielen Stellen so viel Unsinn passiert, warum man nur einen Sensorwert benutzt irgendwie, ne? Wenn man doch zwei Sensoren hat. Wieso das Ding weiter runterdrücken darf, als überhaupt erlaubt und als jedes andere System an Bord irgendwie elektronisch regeln kann. Ist krass und auch einfach ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt.
Das erinnert mich an eine Studie, die ich oder ein Artikel über eine Studie, die, ich habe es jetzt gerade nochmal rausgesucht, die 2011 rausgekommen ist. Da hieß es, dass die Piloten verlernen, das manuelle Fliegen, wie das manuelle Fliegen funktioniert, weil dieser Autopilot teilweise so gut ist, dass sie das halt so stark nutzen, dass sie nicht mehr oder dass die verlernen, wie sie manuell die Dinge schalten und steuern und walten können. Und erinnert mich jetzt gerade auch an das, was du sagst, ne, dass die, gut, da, bei dem ist es ein bisschen anderes Problem, fand ich aber auch ganz schön, nicht so ein schöner Gedanke, dass sie das teilweise verlernen. Ne?
Das kann ich mir aber ehrlich gesagt schwer vorstellen. Also die müssen auch regelmäßig Simulatorstunden machen, wo die Situationen durchspielen, wo etwas schief geht. Also weiß nicht. Also ich habe jetzt auch das Paper nicht gelesen. Ich beziehe mich jetzt ehrlich gesagt, können wir eigentlich auch mal empfehlen. Habe ich gerade schon mal nochmal nachgegoogelt. Ich habe einen echt coolen eine coole Folge Podcast gehört vom Omega Tau Podcast. Das ist die Folge 179, Umgang mit Abnormals in der Verkehrsfliegerei. Bin ich irgendwie drauf gestolpert, auch kurz nach dem Talk, ehrlich gesagt, habe ich da mal ein bisschen nachgegoogelt und bin darüber gestolpert.
Cool.
Das ist ziemlich cool. Also Podcast allgemein, aber auch gerade diese Folge, er hat halt einen Piloten da und die sprechen halt so, was alles so passieren kann und was dann noch greift und wie redundant alles ausgelegt ist. Und da spricht der Pilot eben auch darüber. Also der weiß ziemlich gut Bescheid, was auf jeden Fall passiert und wie er dann zu reagieren hat. Und spricht auch die ganze Zeit davon, was er da so regelmäßig im Simulator übt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie jetzt ein super ambitioniert, also ich kann mir vorstellen, dass er ein sehr ambitionierter Pilot ist, das hört man auch raus, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der so ambitioniert ist, dass der am Wochenende irgendwie freiwillig im Flight Simulator zu Hause solche Situationen übt. Ich denke, das gehört schon einfach dazu, wenn man Pilot ist, dass man da regelmäßig solche Fälle übt. Und wie er das schildert, sind diese Flugsimulatoren auch ziemlich gut, also ziemlich nah dran, dass man teilweise wirklich vergisst, dass man in diesem Simulator sitzt, weil wirklich alles genau so ist wie im Flugzeug und sich auch alles ziemlich identisch verhält. Also das würde so ein bisschen dem widersprechen.
Ich habe den Artikel
was
mal
du aus dem Paper hast.
Genau, ich habe den Artikel mal nochmal rausgesucht. Ich kann jetzt auch keine Details nennen, die Ergebnisse von der Studie, dass bei 60% der Unfällen und über 30% der größeren Zwischenfälle hätten die Piloten Schwierigkeiten, das Flugzeug manuell zu steuern.
Okay,
krass. Wie auch immer die darauf kommen oder wie, unklar. Aber hat mich jetzt einfach gerade bloß daran erinnert, dass das wahrscheinlich, ich glaube halt, dass dieser Autopilot mittlerweile einfach wirklich, wirklich gut ist.
Das auf jeden Fall, klar. Ja, das, das glaube ich.
Cool,
glaube ich auch.
Cool, dass so ein Talk, genau, das ist halt eben diese interessante Mixtur auf dem Kongress eigentlich, ne?
Genau, definitiv.
Aber wir haben einen Talk noch vergessen, ne? Der haben steht wir? Da. Ja, stimmt, den haben wir auch gar nicht aufgelistet. Ja. Das war ja eigentlich noch ein Security-Talk von Fefe.
Stimmt.
Das nützlich.
Ach so, ich hatte noch einen anderen, ehrlich gesagt.
Ach so. Aber okay. Das nützlich unbedenkliche Spektrum. Hast du den gesehen, Nena?
Hab ich irgendwann mal Anfang Januar.
Ja.
Aber auch, ich glaube, nur so mit halber Aufmerksamkeit. Ja. Also da bin ich gar nicht drin.
Ja.
Ich weiß noch grob so ein paar Dinge, die er anspricht, aber ja, wolltest du nochmal recappen?
Naja, ich habe ihn auch gesehen und war nicht. Okay, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja den Alternativlos-Podcast und wenn man sich die Folge, glaube ich, vorher angehört hat, da hat er in der Fefe eigentlich seinen Vortrag schon mehr oder minder komplett rausgekippt. Deswegen ich war dann wirklich so, okay, das genau das alles hat er schon eigentlich ein bisschen erzählt. Er geht halt, da hat er natürlich auch nicht ganz Unrecht, es gibt halt sehr viel Legacy-Code da draußen und am liebsten würde er ganz gern wissen, kümmern sich die Leute drum? Ja, nein, wie gut? Haben die Leute schon mal was von Security gehört? Haben sie irgendwie einen Prozess, wie sie die Security-Schwachstellen entgegennehmen und so weiter und so fort? Und das ist halt sehr komplex und deswegen hätte er das ganz gerne in so einer Art Matrix gegossen, dass wenn man sich die Software anguckt, dass es dann so eine Matrix gibt, wo man denkt, ja, gucken, kümmern die sich um Security? Ja, nein, beziehungsweise ist das halt zu grob, sondern das ist so, ja, ich habe schon mal was von Security gehört oder nö, interessiert mich nicht, ist nicht mein Problem, muss schauen, lass es am besten irgendwie in der virtuellen Maschine laufen. Also, dass es einfach so gewisse Eingruppierungen gibt für bestimmte Elemente. Und ich weiß nicht, ich habe das noch mitgekriegt, es gab früher so einen Geek-Code. Kannst du dich an den Geek-Code erinnern?
Das Wort irgendwas klingelt,
ja, genau.
Ich weiß nicht
also was. Das sah aus wie ein Public Key und das sah auch sehr ähnlich aus. Der Beginn war gleich, das hat so ein paar Striche und dann Beginn Geek Code Block und dann eine Version und dann waren so ein paar Akronyme. Ich suche gerade mal eins raus. Das finde ich, also ich sehe den, aber ich weiß gerade nicht, was es hier alles zu bedeuten hat. Ich kann nämlich diesen Geek-Code nicht mehr lesen.
Ah, ja,
ich also zum Beispiel, grad, dann ja. ist das R ja. und dann steht das R steht für Relationship und je nachdem, ob R plus, R minus, R minus minus, R plus plus, heißt es eben, in welcher Art von Beziehung du gerade bist und da gibt es halt verschiedene Codes.
Genau.
Und das war früher halt, das war irgendwie witzig, ja.
Genau, ich sehe gerade hier als Beispiel gibt es noch das S und dann auch von S plus 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 bis über S und dann S minus 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 und so. Das ist die Shape. Also wie groß irgendwie S plus
genau.
plus ist.
Ja, genau.
Ich bin Basketballkandidat
oder ja, genau. sowas. Genau.
Ja.
Und somit konntest du dich quasi so ein bisschen ja, witzig beschreiben.
Verstehe.
Und ja. Er schlägt quasi was selbiges für Software vor, eben mit den ganzen Eingruppierungen, wie gut kümmerst du dich um Security, wartest du den ganzen Code überhaupt noch und so weiter und so fort.
Okay.
Die Idee ist irgendwie schon nett, aber ich sehe sowas nie und nimmer irgendwo implementiert.
Nee, das stimmt.
Wie gesagt, ich glaube, er hat recht dass das ein großes Problem ist, aber das, glaube ich, ist nicht die Lösung. Und das wird, also ich glaube, das Problem ist schon, dass kein Projekt selber hinschreiben wird, ich kümmere mich um Security nicht. Das, glaube ich, wird einfach nicht passieren. Schon lang nicht, schon erst recht nicht irgendwo im kommerziellen Sektor und ich glaube auch nicht im Open-Source-Bereich. Also ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich war da ein bisschen enttäuscht, sonst haut Fefe eigentlich schon immer ganz gute technische Talks raus, aber der war so ein bisschen meh. Er sagt aber auch am Anfang, also das sagt er auch selber, dass er das, dass er den auch jetzt nicht so gut strukturiert hat und dass so ein paar Ideen sind, die ihm da gekommen sind. Und ich finde, so, das merkt man auch ein kleines bisschen.
Ja, ich hab da neulich im Podcast mal was erzählt und dachte, das kann man ja einfach mal in ein paar Slides geben. Ja, genau. nee, das will ich mir jetzt nicht unterstellen. Ja. Aber ja, okay. Also die Idee ist schon irgendwie ganz nett,
ja.
Und ist ja auch so, dass das definitiv cool wäre. Aber ja, ob sich sowas so einbürgert, die Umsetzung davon.
Ja, ich glaube nicht. Und besonders du brauchst ja auch, also du musst ja diese Matrix auch komplett verstehen und du musst ja auch eine wirklich klare oder eine klare Gliederung haben, wann denn jetzt diese Kategorie für dieses Softwareprodukt gilt. Und ich weiß gar nicht, wer das machen soll. Also ja, kann man sich angucken, kann es auch sein lassen.
Okay.
Da ist ja Geschmackssache, ne? So.
Genau. Ich habe noch zwei, ehrlich gesagt. Einer auf der Liste, einen habe ich vergessen auf die Liste zu setzen. Ah. Wohl. ja, da werde ich jetzt einfach nur noch zwei schnelle Pointer geben.
Ja.
Hau
raus.
Der eine ist Cryptography Demystified.
Mhm.
Der ist ganz cool. Der erzählt, ich suche gerade, Oots heißt der Vortragende, OOTS. Der Untertitel ist An Introduction Without Math. Also er spricht über Kryptographie, ohne groß Mathematik zu verwenden. Also er zeigt einfach mal recht anschaulich, was ist Verschlüsselung und wie geht die und welche verschiedenen Arten gibt es. Was ist Authenticity? Wie kann man die erreichen? Was sind Zertifikate? Was ist dieses TLS und wie geht's? Und das ist alles sehr, sehr anschaulich. Also es kommen jetzt keine Spezifika von irgendwelchen Algorithmen vor, sage ich mal. Aber für jemanden, der mal so ein, der jetzt vielleicht dann nicht tief drin ist und einfach mal so einen Überblick allgemein über, ich sag mal, Mechanismen in der Kryptographie haben möchte, auf einem nicht so technischen Level oder nicht zu technischen Level, einfach so die Basic Blocks mal so ein bisschen dargestellt. Dem sei das ans Herz gelegt. Und der letzte ist der mit den Wegfahrsperren. Da hatten wir auch eben noch kurz drüber gesprochen. Dann irgendwie vergessen, auf die Liste zu packen. Der ist auch ganz cool, wenn man sich für Wegfahrsperren in Autos interessiert, also Kfz. Der Talk heißt Vehicle Immobilization Revisited von Wouter. Wouter Boxlack. Der hat in seiner Masterarbeit hat er sich mal ein paar Wegfahrsperrensysteme angesehen. Und ja, also im Detail hat er sich drei angeschaut von schon älteren Fahrzeugen und der geht schon ganz gut ins Detail runter. Also wenn einen das interessiert, ja, er hat da irgendwie mit der ECU im Fahrzeug irgendwie geredet, manchmal auch nur irgendwie Standard über den OBD2-Bus, diese Wartungsbuchse, die man so im Innenraum häufig hat. Und hat dann da irgendwie die Firmware extrahiert und dann da gesucht und irgendwie mal so analysiert. Und ich glaube, drei hat er sich angesehen, jeweils ein Fahrzeug von Peugeot, Fiat und Opel. Und bei zweien konnte er das Wegfahrsystem irgendwie brechen oder hat Schwächen gefunden darin. Ja, und hat jetzt auch irgendwie einen Job, Automotive Security macht er jetzt. Und so die Haupt-Takeaways, die er nennt, sind also auch irgendwie Klassiker, also der erste vielleicht geht noch, aber war Minimize Number of Different Cryptographic Protocols. Da gab es wohl einen Fall, wo die sehr viel verschiedene verwendet haben, durcheinander gemurkst.
Ja.
Der zweite, das war der dritte, den ich gerade vorgelesen habe, streng genommen. Der zweite war Don't Reuse a Secret in a Second Context. Ja. Ist ja auch eigentlich so ein Klassiker. Bitte immer neu, keine Zufallswerte oder so wieder benutzen, keine Initialisierungsvektoren. Ja, und die erste, das allergrößte Takeaway, don't do your own crypto.
Ja,
das ist auch so der Klassiker.
Der Klassiker, ja.
Nee, so ganz unterhaltsamer Talk, wenn einen Wegversperren interessieren. Eine Story hat er noch gebracht, die fand ich ganz cool. Das war ein Range Rover, falls du dich erinnerst. Das war auch der, den die beiden Car-Hacking-Guys hier remote gehackt haben.
Ja.
Charlie Miller und Chris Walasek hatten, das war ja recht spektakulär, übers Mobilfunknetz irgendwie konnten sie über hunderte von Kilometern Autos fernsteuern.
Mhm.
Auch ein Range Rover, ich glaube allerdings ein älterer. Und das war ganz witzig, weil die Busse mal wieder nicht richtig getrennt sind. Und du kannst über diese OBD2-Buchse, kannst du mit dem Modul sprechen, das neue Schlüssel anlernt.
Mhm.
Wenn du einen neuen Funkschlüssel hast und du willst den dann quasi auf dein Auto anlernen, hast deinen verloren, kaufst den neuen vom Händler oder so, dann musst du die quasi erstmal ja pairen quasi. Mhm. Und ja, bei dem Fahrzeug war das allerdings so, dass das einen Außenspiegel hat. Das ist jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich. Ja. Aber die hatten hier so einen Tote-Winkel-Assistent.
Ja.
Weißt du, dann geht da so eine LED an, wenn du irgendwie im toten Winkel ein Fahrzeug hast. Und das heißt, da hat Kommunikation stattgefunden mit dem CAN-Bus des Fahrzeugs.
Mhm.
Und da war es tatsächlich möglich, bei dem Ding irgendwie den Außenspiegel abzuhacken oder vorsichtig abzulösen. Und über die Drähte quasi, er hat das so lapidar gesagt, eine 9-Volt-Batterie anzuklemmen. Aber du konntest quasi halt dich einfach auf den Bus connecten. Und wenn du wusstest, was du dann zu senden hast, das Modul ansprechen, was neue Schlüssel anlernt und sagen, ich habe jetzt hier einen neuen Schlüssel, den möchte ich bitte jetzt anlernen.
Oh nein.
Und dann hat es tatsächlich gereicht, den irgendwie in die Mitte der Windschutzscheibe irgendwie so dran zu halten, musste man so ein bisschen hin und her. Und dann hat er wirklich gedacht, man ist im Auto und lernt einen neuen Schlüssel an, hat den angelernt und dann konntest du dann mit dem gerade frisch angelernten Schlüssel bequem per Knopfdruck die Türen anlocken.
Das ist ja großartig.
Das fand ich ganz unterhaltsam. Ja. Also ja, wenn einen das interessiert, ist auf jeden Fall auch ein Talk, den man sich ganz gut angucken kann. Geht halt, wie gesagt, so ab dem zweiten Drittel oder so wird es sehr technisch, wo er einfach nur davon spricht, bei den verschiedenen Fahrzeugen, die ECUs, die er da reverse-engineert hat.
Ja.
Ja, das wäre es, glaube ich, ne?
Ja.
Oder hattest du, nee, jetzt sind wir wirklich durch.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, das war's.
Ja, 2 Stunden haben wir geknackt.
Ja. Das ist deshalb witzig, weil wir am Anfang in der Vorbesprechung gesagt haben, wie viele Talks hast du gesehen, wie viele Talks habe ich gesehen.
Ja, stimmt.
Naja, wenn es eine Stunde wird, dann das ist auch gut und schaffst aber dann trotzdem regelmäßig da mindestens über 2 Stunden zu kommen. Ja,
ja,
auch wo
wenn
wir
man
denken,
einmal dabei ist.
So viel haben wir dann doch nicht, ne?
Ja.
Tja.
Doch genug für eine Folge, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Jo. Haben wir noch was? Nee, ne?
Ich denke nix, nee.
Ja, vielleicht können wir ja nochmal, in der letzten Folge hatten wir nochmal auch einen Podcast auf dem 36C3 aufgenommen. Den könnt ihr euch da ja gern nochmal anhören. Man hört auch ganz gut die Hintergrundgeräusche.
Ja.
Man merkt, dass man auf dem 36C3
ist. Irgendwas ist anders.
Ja, ja. Genau.
Also auch für uns war das mal eine ganz andere Erfahrung.
Das war halt mal professionelles Equipment.
Ja, im Sendezentrum zu sitzen, auf jeden Fall.
Ja,
da war schon was anderes. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, war lustig, auf jeden Fall, genau.
Und wir haben uns sagen lassen, dass es trotzdem gut hörbar ist. Ich glaube, die Störgeräusche sind vielleicht am Anfang sogar noch ein bisschen lauter und werden dann besser. Also wer deswegen früh abgeschaltet hat, kann es nochmal versuchen, kann es aber auch sein lassen.
Ja.
Ne? Also, jeder wie er mag, aber ich finde, jede Folge ist hörenswert.
Ja. Gut, dann hören wir uns zum nächsten Mal, zum nächsten Podcast und dann sage ich tschüss und danke fürs Hören.
Tschüss.